Hello.
Hey, is this Jermaine?
Yes.
Jermaine, hey, this is John Schneider with the Seattle Seahawks. We were thinking about selecting you right here. Would that be all right?
That'd be amazing.
Okay, man. Congratulations. You're a Seattle Seahawk, brother.
Yes, sir!
All right.
Yes! 2 × 12 ist gleich 24. Der German Seahawkers Podcast.
The Seattle Seahawks select Jermaine Ifedi, tackle, Texas A&M.
With the 49th pick in the 2016 NFL Draft, the Seattle Seahawks select Jaren Reed.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 2x12 gleich 24, dem German Seahawkers Podcast. Mein Name ist Jörn und mit mir im virtuellen Seahawkers Studio ist wieder unser Draft Analyst Mario. Hallo Mario.
Hallo Jörn, hallo Zuschauer.
Ja, du bist ja jetzt quasi schon ein alter Hase mit deiner zweiten Sendung.
Ja, jetzt kommt die Erfahrung zum Tragen.
Genau. Jetzt kannst du deine Routine ausspielen.
Ja, genau.
Ja, mit dem Draft ist das erste Highlight dieser Saison bereits vorbei und für uns ist das ein guter Zeitpunkt, um vielleicht mal ein kleines Fazit zum Draft zu ziehen. Wir beide haben uns jetzt in den letzten Tagen auch für unsere Homepage die Spieler so ein bisschen näher angeschaut und wollen die jetzt auch unseren Hörern etwas näher bringen. Aber bevor wir damit loslegen, geht es wie immer zuerst in den
Filmroom. Euer Feedback, eure Fragen.
Auch in der Offseason könnt ihr uns natürlich gerne anrufen, um uns eure Meinung oder euer Feedback mitzuteilen.
069-24-74-95-46.
Zu normalen deutschen Festnetztarif. Außerdem sind wir auch erreichbar, könnt ihr uns auch gerne Kommentare hinterlassen auf Facebook unter facebook.com/German Seahawkers, auf Twitter unter @officialgsh. Und auf Instagram, @German Seahawkers. Wie gesagt, freuen uns immer über Feedback allgemein. Schreibt uns ruhig an und auch wenn ihr Fragen habt, versuchen es dann vielleicht auch online zu antworten. Je nachdem, wie es geht.
Seahawks News.
Ja, großartige News gibt's nicht. Das Hauptnews waren der Draft. Es gibt ein Gerücht, dass die Raiders nach Vegas umziehen, aber es gibt irgendwie wöchentlich ja ein Gerücht, dass sie irgendwohin umziehen. Mal gucken, was da passiert ist. Ich finde es sehr amüsant und lustig immer. Allein wenn man schon den, mir fällt der Name jetzt nicht ein, aber den Besitzer der Raiders sieht mit seiner Frisur.
Ich komme auch gerade nicht auf den Namen, aber ich weiß, wen du meinst.
Das ist sehr ulkig, ja.
Die Raiders können einen in dem Sinne echt teilweise ein bisschen leid tun. Erst kriegen die Rams den Vorzug vor Oakland. In Oakland wird höchstwahrscheinlich irgendwie in den nächsten 100 Jahren kein neues Stadion gebaut werden. Ob Las Vegas der richtige Standort ist, kann man, glaube ich, schwer sagen. Aber immerhin haben sie, sag ich mal, gut gedraftet dieses Jahr und haben, glaube ich, ein gutes Team für die nächsten Jahre. Ob sie nun in Oakland oder in Las Vegas spielen, werden wir dann mal schauen.
Übrigens, das hatte ich mir überlegt, wenn Mark Davis, so heißt er übrigens, das Team wirklich nach Las Vegas umzieht. Las Vegas Raiders klingt irgendwie komisch, oder? Also, ja, oder kommt mir das nur so vor?
Ja, das, da findet man sicherlich noch den einen oder anderen Marketing-Spezialisten, der da nochmal ein bisschen Kreativität reinbringt und vielleicht dann nochmal irgendwie den Namen anpasst. Aber wie gesagt, Las Vegas als Standort hat kein einziges Team in den großen Sportarten.
Aber die haben das Hallen-Football-Team von KISS.
Ja, Wahnsinn. das haut mich total vom Hocker. Aber mal gucken, vielleicht ist die NFL die erste Liga, die den Schritt in die Glücksspielmetropole wagt und müssen wir mal ab. Wäre mir immerhin noch wesentlich lieber als eine Franchise zum Beispiel in London.
Ja, na gut. Warten wir einfach mal ab. Wie gesagt, das sind nur Gerüchte. Ich habe nur gedacht, ich erwähne es einfach mal. Anderes Gerücht ist, und ich kann es nicht so ganz fassen, dass wir darüber reden, aber ich denke mal, wir müssen drüber reden, weil unter anderem auch eine deutschsprachige Footballseite dieses Gerücht aufgegriffen hat und irgendwas aus Ami-Medien abgeschrieben hat. Und zwar, dass Marshawn Lynch immer noch nicht in Rente ist, seine Papiere noch nicht unterschrieben hat und deswegen die Seahawks sehr große Probleme haben und spielt da vielleicht doch nächstes Jahr und so weiter. Und es stimmt, Marshawn Lynch reist durch die Weltgeschichte, von Ägypten über Haiti war er, glaube ich, letztens, und hat da eine Schule gebaut mit Cliff April zusammen. Er kommt scheinbar nicht dazu, der muss unterschreiben quasi, dass er seine Karriere beendet. Und ja, das macht er nicht. Halt so typische Lynch-Aktion.
Ja, wir kennen ihn ja auch jetzt schon, sag ich mal, einige Jahre und wir wissen, oder wir wissen es nicht, aber genau, aber von der Art, wie er mit den Medien umgeht, interessiert ihn das, glaube ich, nicht. Und ich bin da, wer dazu, sag ich mal, echt ein fundiertes Statement haben möchte, sollte sich vielleicht mal so mit ein paar Sachen von John Clayton dazu, also von ESPN, ein Analyst, durchlesen. Und der sagt auch ganz klar, Marshawn Lynch wird nicht mehr Football spielen und auf keinen Fall in Seattle Football spielen.
Seattle können wir unter Garantie ausschließen. Das haben sowohl John Schneider als auch Pete Carroll gesagt. Keine Chance mehr, dass der bei uns spielen wird. Auch jetzt allein nach dem Draft und so weiter. Das geht einfach nicht. Der wird gehen. Ein Problem, also es ist kein Problem. Die Sache ist, wenn er erst nach dem 1. Juni offiziell zurücktritt, dann kann Seattle das Dead Money was für Lynch noch abfällt, auch ins nächste Jahr mit reinziehen. Das heißt, wir hätten dieses Jahr mehr Capspace zur Verfügung, als wenn er es jetzt vorher unterschreibt. Mhm. Aber das sind so kleine finanzielle Sachen.
Ja, dazu, genau, sorry, dass ich da unterbreche, Jörn, aber dazu hat auch unser GM John Schneider auch gerade gestern, glaube ich, auch ein interessantes Statement gebracht, dass sie genau das eigentlich nicht wollen. Also sie wollen nicht, dass der Cap-Hit, der noch offen oder in einem Fall einer Entlassung oder eines Retirements anfällt, ins nächste Jahr geschoben wird. Das heißt, also sie werden, also laut John Schneider wird er am Punkt 1. Juni oder wird das Team kann ihn auf eine sogenannte Retire-List setzen und dann hat sich die Sache in dem Sinne erledigt. Ja. Und wie gesagt, wir können das, da müssen, also das geht ja noch relativ tief in die ganze Cap-Space-Geschichten rein. Das ist, glaube ich, jetzt ein bisschen zu aufwendig. Wir haben viel vor. Kann man auch mal ein anderes Thema drüber sprechen, aber wir können eigentlich festhalten, Marshawn Lynch wird nicht dieses Jahr nicht in Seattle Football spielen. Und ich halte es für sehr unwahrscheinlich, dass er überhaupt noch mal Football spielt.
Also es gibt ja Leute, die sagen, er spielt für die Raiders, weil er aus Oakland kommt, da unten, und das quasi sein Heimatteam ist und die Running Back vielleicht auch Interesse hätten an ihm. Mhm. Und die Sache wäre jetzt, wenn er das nicht unterschreibt und dann oder wenn er quasi in Rente geht und dann wieder zurückkommt und dann hätte Seattle nichts davon. Also ansonsten würden sie ja irgendwas traden oder sonst irgendwie was für ihn. Das sind alles so Kleinigkeiten. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er für die Raiders spielt. Ich glaube wirklich, er beendet seine Karriere. Das wird sich noch ein bisschen hinziehen. Das wird noch quasi unser Sommerloch etwas füllen. Aber niemand muss sich Gedanken machen. Marshawn Lynch wird nicht mehr für uns auflaufen.
Genau, also gerade jetzt, sag ich mal, nach der Draft, jetzt bewegen wir uns in den Zeitraum, wo es kaum News aus der NFL geben wird. Jeder wird darüber berichten, wie gut die Minicamps laufen, dass alle Spieler so topfit sind. Das ist schwer, sei mal überhaupt an News ranzukommen und da werden die Medien gerade solche kleinen Strohhalme aufgreifen und daraus noch nicht probieren, eine Story zu machen. Aber da können wir, glaube ich, ganz beruhigt
genau sein. Und dann wenden wir uns jetzt einfach mal unserem Hauptthema dieser Ausgabe zu.
Competition Wednesday, das Thema der Woche.
Ja, wir schauen zurück auf den Draft. Bevor wir uns aber den Seahawks zuwenden, gab es irgendwelche große Überraschungen für dich in der ersten Runde? Also ich meine, wie erwartet, Rams und Eagles haben die beiden Top-Quarterbacks Goff und Wentz gedraftet. Es war vielleicht etwas überraschend, dass Goff bei den Rams gelandet ist und Wentz bei den Eagles, nicht umgekehrt. Die Cowboys haben an 4 mit Ezekiel Elliott den besten Running Back in Draft und den einzigen in der ersten Runde gedraftet.
Ja, genau. Also das war eigentlich auch meine Überraschung unter den ersten, sagen wir mal, Top Picks, außer wenn wir mal diese Tansil-Geschichte ausklammern, dass die Cowboys Elliott genommen haben. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass sie Ramsey, also den Free Safety von Florida State, holen werden, weil deren Backfield braucht eigentlich mehr einen guten, ja, Pass Defender als, sag ich mal, ein Running Back. Hinter deren Offensive Line könnte wahrscheinlich ich sogar irgendwie 10 Yards laufen, danach müsste man mich aus dem Boden kratzen. Nee, aber wie gesagt, und auch das war schon eine große Überraschung. Und dazu, zu diesem der Draft der Dallas Cowboys, hat zum Beispiel Peter King einen schönen Artikel geschrieben, der zusammenfasst, was an den Draft und auch in dem War Room, also in dem Raum, in dem die Entscheidungen gefällt wurden, der Dallas Cowboys, passiert ist. Und da sind sehr nette Eindrücke entstanden oder an die Öffentlichkeit gekommen. So zum Beispiel, dass selbst innerhalb des Coaching-Staff oder beziehungsweise Front Office da unterschiedliche Ansichten gab. Und das ist eigentlich ja, Jörn, vielleicht können wir den Artikel ja nachher nochmal vielleicht posten oder so. Das ist, glaube ich, eine gute Sache.
Packen wir auf jeden Fall in die Shownotes. Könnt ihr gucken, einen Link von Peter King, MMQB, nee, wie heißt das? Dem sein Ding
immer, MMBQ. Ich glaube, Monday Morning Quarterbacks.
Ja, wie auch immer. Ist ganz interessant. Kann mal reingucken. Ich finde den auch ziemlich lesenswert. Und ja, Elliott hat mich auch überrascht. Das scheint halt so ein typischer Jerry Jones-Pick zu sein, wo der sich so drüber hinwegsetzt und dann den draftet. Also nicht falsch verstehen. Elliott ist ein starker Running Back, haben wir hier auch schon in der letzten Folge angesprochen. Und hinter der O-Line von Dallas wird er für Aufsehen sorgen. Mhm. Und ich würde ihn auch, wenn er verfügbar ist, in mein Fantasy-Football-Team draften. Mhm. Aber so früh in der ersten Runde ist schon sehr überraschend. Vor allen Dingen, weil da die Notwendigkeit nicht unbedingt gegeben war. Die hätten, wenn sie unbedingt einen Running Back gewollt hätten, die hätten noch gute Leute in der dritten, vierten Runde oder so holen können. Hätte ich da ihr Need in der die Defense zu stärken angesprochen.
Ja, genau, also Ramsey wäre da mein absoluter Kandidat gewesen und naja gut, jetzt haben wir halt die Jaguars aus Jacksonville da einen sehr guten Spieler bekommen, der bei denen sicherlich sehr für Impact sorgen wird, gleich zum Anfang seiner Karriere.
Also Ramsey ist schon ein verdammt starker Spieler, den man mit Sicherheit auch direkt aufstellen kann. Gerade noch eins zu den Quarterbacks, zu den beiden. Ich fand das ja so bezeichnend, dass, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, Carsten Wentz, dieser Junge vom Land, kommt das erste Mal in die große Stadt nach Philadelphia am Flughafen und wird direkt ausgebuht.
die Eagles-Fans haben sich vielleicht gedacht, naja gut, wir haben damals Donovan McNabb ausgebuht, jetzt buhen wir ihn aus. Damals bei McNabb hat das einmal immerhin einigermaßen gut geklappt. McNabb hat sie einmal im Super Bowl geführt, in 3 Conference Championships hintereinander, glaube ich. Also vielleicht ist es ein gutes Omen für Wentz. Also und wie gesagt, in Philadelphia wird sogar der Weihnachtsmann mit Schneebällen beworfen, von daher ist das nicht groß überraschend.
Ja, und na gut, ist auf jeden Fall typisch und bezeichnend, aber ich meine, das sind tolle Fans in Philadelphia, aber
absolut.
Gott, die haben halt auch schwere Sportstadt da zu bestehen, so richtig. Naja, wenn wir schon bei Quarterbacks sind, die Broncos haben ja mit uns getauscht, damit ihnen dann niemand mehr Paxton Lynch aus Memphis wegschnappt.
Ja, das war aus unserer Sicht eigentlich ein sehr guter Trade. Wir haben Pick 31 bekommen und also den letzten Pick in der ersten Runde, sowie den 94. Pick, also und auch glaube ich der letzte Pick in der Runde 3, beziehungsweise von den regulären Picks. Danach kamen, glaube ich, nur die Composition Picks. Also ein guter Trade, also der hat uns Nick Vanette eingebracht, im Blocking Tight End, kommen wir gleich nochmal zu. Guter Trade. Neben den Denver Broncos waren auch die Dallas Cowboys an unserem 26. Pick interessiert. Um eben Peyton Lynch nach Dallas zu holen. Dass es am Ende nicht geklappt hat, lag vor allem daran, dass sie uns halt nur einen Zweitrunden-Pick und einen Viertrunden-Pick geboten haben. Also in Zahlen, da war einmal der 34. Overall und ich glaube, irgendein musste irgendwie ein 100er sein, dann glaube ich der 101. Das ist, sag ich mal, also da ist der Trade oder das Angebot von den Broncos mit 31 und 94 wesentlich besser gewesen. Und da ist halt auch ein sehr interessanter Aspekt noch, dass wir eben in der ersten Runde geblieben sind, weil wir somit eine Option auf ein fünftes Vertragsjahr mit unserem First-Round-Pick haben. Diese Option hätten wir nicht gehabt, wenn wir aus der ersten Runde rausgetradet wären, wenn wir zum Beispiel das Angebot der Dallas Cowboys angenommen haben. Kurz dazu, gerade gestern lief diese Deadline, glaube ich, ab, wo die Teams diese fünfte Option gezogen haben, für die Draft aus 2011 müsste das denn gewesen sein, oder die 2012. Also wie gesagt, wenn nicht, da gab es dann einiges Schlagzeilen, dass irgendwelche Optionen gezogen wurden oder nicht bei anderen Teams.
Ja, ja. Obwohl die Versuchung wohl ziemlich groß war. Also John Schneider hat erzählt, dass da auch noch Angebote dann kamen für den 31. Pick und die da auch beinahe versucht waren, da auch noch den auch noch wegzutraden.
Aber Jörn, wundert dich das ehrlich, dass John Schneider, sag ich mal, da nicht die Versuchung hatte, down zu traden?
Also. Nee. Ich meine, der kommt ja aus der Schule von Green Bay und hat da auch gelernt, niemals hochtraden, höchstens runtertraden. Und das, wenn es halt sein muss. Und ja gut, ausgerechnet diesmal hat Green Bay diese Regel gebrochen und John Schneider dann auch gleich mehrmals.
Tja.
Aber nee, ist klar, der ist da sehr trickreich und macht das und Gott, warum auch nicht? Wenn wir eben traden sind, die Patriots haben ja sehr verrückte Sachen gemacht.
Ja, die Patriots kann ich ehrlich gesagt nicht ganz nachvollziehen. Also, die hatten ja vorher schon relativ viele Picks, glaube ich, dann haben sie irgendwie alles getradet. Was man so von deren Draft-Class, sagen wir mal so, sieht, oder hört von den Experten, oh Gott, bei diesen Expertenbewertungen muss man ja extrem vorsichtig sein, also an alle Hörer, wir können heute erzählen über die Prospect, die sind gut oder die schlecht, das ist alles Schall und Rauch. Auch wenn wir uns nächstes Jahr darüber unterhalten, wie gut diese Klasse war, bringt das eigentlich eh nichts. Eine effektive Bewertung kann man eigentlich erst nach 3 Jahren vornehmen, ne? Oder um dann sagen kann, ob es gut oder eben schlecht war. Ne? Und deswegen, und vielleicht sagen wir in 3 Jahren, wow, was für eine drafted New England Patriots mal wieder.
Ne? Also ich meine, den Sachverstand haben die ja. Also die denken sich auch was dabei. Es war aber schon sehr lustig zu sehen. Die haben erstmal lauter so 6- und 7-Runden-Picks gesammelt, nur um die dann später wieder umzutauschen für höhere Picks und rauszutauschen ins nächste Jahr. Gerade bei allem genau das Gegenteil zu tun, was andere Mannschaften machen.
Aber zum Beispiel, wenn wir gerade bei den New England Patriots sind, ein Trade, den man ja meistens sehr schnell vergisst, das ist zum Beispiel der Trade, der den Guard von der Arizona gebracht hat, Jonathan Cooper, ging ja zusammen mit einem Second-Round-Pick von Arizona nach New England und dafür haben die Cardinals Herr Chandler Jones eigentlich den besten Pass-Rusher der New England Patriots erhalten. Also auch das Train der New England Patriots ging eigentlich schon vor der Draft richtig los.
Ne? Ja, das ist halt immer interessant zu sehen, was sie machen und ich meine, der Erfolg gibt ihnen ja am Ende recht, ob Absolut. Man sie mag oder nicht, die Patriots Absolut. Sind auf Jahre Absolut. Unter Belichick.
Ja, absolut. Das Front Office und insbesondere Bill Belichick ist verdammt stark oder die gesamte Franchise fällt eigentlich mit Bill Belichick und eben Tom Brady. Und wo wir gerade dabei sind, ich kann es mir eigentlich nicht verkneifen, also ich habe leider manchmal so ein bisschen in die Tischkante gebissen, als die Sperre für Tom Brady kam. Also ich habe ja auch auf Facebook gelesen, manche freuen sich darüber, dass Tom Brady gesperrt wurde und ich habe gesagt, oh Gottes Willen, warum wurde Tom Brady gesperrt?
Für die, die das nicht mitbekommen haben, es gab ja vor 2 Jahren, dieses Deflategate sozusagen, wo die Patriots und Tom Brady wahrscheinlich Luft aus den Bällen rausgelassen haben, damit er besser mit denen zurechtkommt. Es gab Beschwerden, es gab eine Sperre, die haben ihren Erstrundenpick verloren, Tom Brady wurde für 4 Spiele gesperrt, Tom Brady hat Einspruch dagegen eingelegt, die Sperre wurde aufgehoben, die NFL hat Einspruch eingelegt, das wurde jetzt wieder zurückgegeben, also darum geht es jetzt, dass er quasi die 4-Spiele-Sperre doch wieder bestätigt wurden.
Genau. Und viele Und klar, viele Seahawks-Fans auf Facebook, auf Twitter und so weiter oder auch generell in der NFL, nicht nur in Deutschland, sondern glaube, weltweit, wir freuen sich darüber, dass Tom Brady gesperrt wurde. Da nur, weil wir vielleicht eventuell einmal im Super Bowl gehen, sie unterlegen sind, kann ich es nicht richtig nachvollziehen, weil Vergangenheit ist Vergangenheit und für mich zählt in dem Sinne nur die Saison 2016 und in der Saison 2016 wünsche ich mir eigentlich, dass die New England Patriots alle ihre Spiele bis auf eins, sag ich mal, meinetwegen gewinnen können und insbesondere gegen die NFC West, also sprich in Arizona oder gegen die LA Rams oder eben die 49ers. Und diese Sperre, die schadet uns mehr, als dass sie uns hilft. Wir können uns darüber freuen, dass wir eventuell die Patriots in Arizona verlieren und meinetwegen, glaube ich, spielen sie noch gegen Buffalo und Miami und der dritte, vierte fällt mir jetzt nicht ein. Aber im Endeffekt haben wir Seahawks-Fans überhaupt nichts davon, dass Tom Brady gesperrt wurde, weil im Endeffekt, wir haben eigentlich nur einen Nachteil. Zum einen, in Woche 12, wenn wir gegen sie spielen müssen, ist er hundertprozentig dabei. Und zweitens, gegen unseren direkten Konkurrenten und ernstzunehmenden Gegner um die Divisionskrone fehlt er. Ne? Und gerade in dem Spiel wäre eine Heimniederlage der Arizona Cardinals wünschenswert. Und diese Chance, dass sie einen Sieg holen, ist nun gegen die New England Patriots wesentlich gestiegen.
Ja, also das war am Anfang, weil es, glaube ich, ein Pick'em gäbe. Und mittlerweile ist Arizona, ich glaube, mit 2 oder 3 Punkten schon Favorit in Vegas.
Ja.
Also der Ausfall von Brady gestaltet sich ja stark. Ich meine, man muss immer bedenken, die Patriots sind nicht in unserer Conference. Das heißt, eigentlich tangieren die uns erst im Super Bowl.
Ja.
Da kommt das entscheidende Spiel, wenn wir gegen sie spielen müssten. Alles andere vorher, wenn sie gewinnen, gewinnen sie gegen unsere Konkurrenz.
Ja.
Also das schadet uns nichts, wenn sie die Liga dominieren. Nur im Super Bowl müssen sie dann halt gegen uns verlieren. Ja. Aber da ist es ja noch beide hin.
Kommen wir zurück zur Draft. Ne? Da gab es ja noch eine andere super Geschichte.
Ich meine, die Quarterbacks, die haben ja niemand interessiert. Ich meine, Wentz und Joff gingen weg als 1 und 2 und zack, das war's. Die hatten nicht mal 5 Minuten Fame. Die große Story ist Larry Mitunsel von Ole Miss, der nach sehr merkwürdigen Vorgängen auf seinen Social Media Account kurz vor Draftbeginn bis auf 13 gefallen ist und dann von Miami ausgewählt wurde.
Ja, absoluter Wahnsinn. Diese Aktion aus seiner Vergangenheit, er hat ihn echt eine Menge Geld gekostet. Also es ist eigentlich relativ klar, dass Baltimore ihn an Nummer 4 oder an Nummer 6 geholt hätte. Wenn das, sage ich mal, nicht passiert wäre, diese ganze Aktion mit irgendwelchen Gasmasken und irgendwelchen Bonks. Und nun ist er halt auf Nummer 13 gefahren. Ich habe keine genauen Zahlen derzeit vorliegen, aber das waren sicherlich einige Millionen, die er damit, sag ich mal, in den Sand gesetzt hat. Und alle, was lernen wir daraus? Ne? Im digitalen Zeitalter sollte man sich dreimal überlegen, was man so treibt und insbesondere, ob man das denn auch immer noch filmen sollte.
Und vor allen Dingen nicht für alles dasselbe Passwort benutzen und nicht das Passwort seinem Finanzberater geben.
Ja, den man dann auch gefeuert hatte ein paar Tage vor der Draft. Also unklug.
Aber ich denke, man kann das auch positiv sehen. Dafür muss er jetzt nicht in Baltimore leben, sondern kann sich in Florida gut gehen lassen.
Hat alles Vor- und Nachteile.
Hat auch einen Vorteil. Aber schon verrückte Geschichte und krass, wie die Auswirkungen waren. Vor allen Dingen, wenn man weiß, das Video ist wohl 2 Jahre alt und er hat auch zugegeben, vorher schon, dass er hier Hasch raucht. Und er war ja auch in dem Hotelzimmer, wo Robert Candice aus dem Fenster gefallen ist. Also es war jetzt keine Neuigkeit. Ich verstehe es irgendwie nicht so ganz. Also das Problem war vorher schon bekannt.
Ja, das ist ein guter Punkt ja eigentlich. Also da fragt man sich doch eigentlich, was haben die Baltimore Ravens in ihrem gesamten Scouting-Prozess gemacht. Ne? Also ich habe gelesen, dass die LA Rams, die haben einen Privatdetektiv angesetzt auf Jared Goff und haben sein gesamtes Umfeld auseinandergenommen. Ne? Und mit ihm, mit Freunden, mit entfernten Verwandten, mit Leuten auf dem Campus, die ihn gar nicht kannten, gesprochen, ist er ein Frauenheld, trinkt er Bier, nimmt er Drogen oder was der Geier was macht. Da frage ich mich doch, was haben die Baltimore Ravens gemacht? Also, das, was man bei Goff gemacht hat, ist wahrscheinlich schon das Extreme, aber über solche Vorfälle wissen die NFL-Teams eigentlich meistens im Vorfeld schon Bescheid. Aber gut, das ist ein anderes Thema.
Vielleicht haben sie jetzt auch einfach überlegt, dass sie mal den Moral High Ground für sich haben wollen und
ne?
Ich meine, kein Risiko eingehen, dann wie bei Rare Rice. Aber okay. Jetzt, ich denke mal, Tunsil wird auf jeden Fall Miami gut tun.
Denke ich auch.
Starker Spieler und Gott, das sind halt auch alles noch im Prinzip fast Kinder oder Jugendliche, die gerade dann das große Geld machen und das ist alles sehr verrückt. Aber es war auf jeden Fall eine unterhaltsame Story.
Die NFL hat sich, glaube ich, bedankt, weil sonst wäre die erste halbe Stunde der Draft ziemlich langweilig gewesen. Ja,
also es wäre schon eher langweilig gewesen. Das war dann, das ist der Punkt, wie das Jahr, wo Johnny Manziel nicht gedraftet wurde und man immer gedacht hat, wird er jetzt genommen, und er ist immer weitergefallen.
Das war jetzt so ähnlich. Hast du eigentlich das Foto von ihm gesehen, Jörn? Also wo in Cleveland, ich glaube in Columbus saß er, und hat irgendwie auf den Einlass zum seinem zweiten Justin Bieber-Konzert in einer Woche gewartet und sie die erste Runde der Draft verfolgt und irgendeiner Fan beziehungsweise irgendeine Person in dieser Bar hat ihn erkannt und irgendwie ein Foto getwittert. Super Story, ne? Also Wahnsinn, so schnell kann es gehen, auch in der NFL. Not for long.
Nee, die Karrieren sind nicht so lang, wenn man nicht gerade ein Top-Spieler ist. Ja. Unsere Rivalen aus Santa Clara haben die Hoffnung, dass sie zwei Top-Spieler geholt haben. In der ersten Runde mit Defensive End DeForest Buckner von Oregon und Guard Joshua Garnett aus Stanford. Und unsere anderen Konkurrenten, die Cardinals, haben sich, wie schon gesagt, Robert Kendice von Ole Miss geholt.
Ja, der Garnett Pick der 49ers, der hat mich etwas verwundert, ehrlich gesagt. Also wie Garnett hätte ich eher in, Ende Runde 2, Runde 3 erwartet. Aber dass die 49ers ihn, sag mal, hochtrainen, also von, ich glaube, von 37 auf 28 hochtrainen, damit habe ich da echt nicht gerechnet. Vor allen Dingen, weil ich ihn noch nicht mal, also ich sehe ihn nicht als den Top Guard in dieser Draft-Klasse. So, das war für mich eigentlich der Cody Whitehair, der dann anschließend, ich glaube, in der zweiten Runde zu den Chicago Bears ging. Das war schon für mich eine kleine Überraschung. Ja, dass Kendice ausgerechnet nach Arizona ging, finde ich nicht so prickelnd. Deren Defensive Line ist nun wahrlich tief besetzt. Wie gesagt, war vorhin schon erwähnt, Chandler Jones kam in der Offseason aus New England noch dazu, der eigentlich der beste Pass Rusher der Patriots in den vergangenen Jahren war. Zusammen mit Kendice werden das harte Matchups für unsere Offensive Line. Also das ist echt vom Talentlevel her nicht ohne, was die Cardinals da sich zusammen geschustert haben.
Ja, also Cardinals haben sich auf jeden Fall besser angestellt als die Niners. Dass sie da nochmal hochgetradet haben, das habe ich auch nicht so ganz kapiert. Die haben da ein paar merkwürdige Sachen gemacht.
Ja, vor allen Dingen, weil er hundertprozentig eigentlich noch verfügbar gewesen wäre.
Also das, wahrscheinlich. Weil
die einzige Offensive Lineman, der, sage ich mal, von 28 bis halt 37 genommen wurde, das war einer Pick der German Ifedi, und es war eigentlich klar, dass Garnett eigentlich nicht so ganz ins Anforderungsprofil von uns passt, weil er nämlich nicht der athletischste junge Mann ist. Von daher muss eigentlich die Vorordinator sein, wir damit gerechnet haben, dass wir, sag ich mal, an Garnett interessiert sind. Garnett übrigens, Story, kommt aus der Umgebung von Seattle, wuchs, sag ich mal, als Seahawks-Fan auf, ging an Stanford, ans College und sagte in einem Interview mit der Seattle Times, dass es einmal einer seiner größten Träume wäre, sag ich mal, für die Seahawks zu spielen. Naja, nun ist er bei einem der Rivalen gelandet und darf wenigstens einmal im Jahr im CenturyLink Field auflaufen.
Ist ja auch was. Wenn wir gerade unsere direkten Konkurrenten durchgehen, die Rams haben eigentlich auch ganz solide gedraftet. Ich meine, die haben einen Quarterback gebraucht, da setzen sie jetzt auf Goff. Okay, werden wir sehen, ob was er drauf hat. Aber was ich dann wenigstens gut fand, dass sie ihm auch mit zwei Receivern, zwei Tight Ends potenzielle Waffen an die Hand gegeben haben.
Richtig.
Also die haben da ein paar Leute gedraftet. Ich meine, die Defense von ihnen war ja immer ganz solide. Das war nicht das Problem. Die Offense hatte Probleme gemacht. Ja, und
schauen wir mal.
Ansonsten, dass er nicht nur den Ball abgibt an jetzt fällt mir
Gurley.
Todd Gurley, genau. Den Running Back. Das heißt, wenn sie Gurley haben und dazu jetzt ein paar Receiver und mit Van Goff einigermaßen gut passen kann, dann könnte das deren Offense gut tun.
Klar. Haben, sag ich mal, mit Cook ihren Tight End, sag ich mal, in der Offseason rausgeschmissen, haben jetzt, sag ich mal, in der vierten Runde noch ein Tight End geholt, in der sechsten Runde ein Tight End geholt, damit mit Cooper ein Wide Receiver in Runde 4. Mal schauen, was die Rams, sag ich mal, so zustande bringen. Wie gesagt, sie haben hoch gepokert, haben All-In gesetzt auf Jared Goff und da werden wir mal schauen, was am Ende rauskam. Aber Jürgen, weißt du, welcher mein absoluter Lieblingspick in der ersten Runde war?
Der Pick der Patriots, der nicht vorhanden war?
Nein, aber der war zwar auch ganz vielleicht ganz nett, weil ich auch hoffe, dass dadurch vielleicht das Talentlevel in New England etwas sind. Nein. Safety Carl Joseph, der an der 14. Stelle von den Raiders geholt wurde, kommt aus West Virginia, hat sich letztes Jahr im College das Kreuzband gerissen, hatte deswegen, sei mal, vom Draft-Stock her ist er ein bisschen gefallen, aber ich freue mich echt, sei mal, dass der Junge da nach den Raiders ging und sei mal, du bist ja auch, glaube ich, Sympathisant, sei mal, auch für West Virginia, glaube ich, ne?
Ja.
Da hast du ihn auch ein bisschen spielen sehen. Von seinem Spiel her bezeichnen ihn die Experten oder von seinen athletischen Fähigkeiten oder auch oder vergleichen sie ihn mit Earl Thomas. Also wenn wirklich Joseph nur annähernd an das Niveau von einem Thomas herankommt, dann hat unser ehemaliger Linebacker-Coach Ken Norton Jr. Seinen Safety der Zukunft gefunden und generell kann man auch den Pick oder den Draft der Oakland Raiders als ganz solide bezeichnen, sofern man eben, wie gesagt, sich darüber jetzt schon ein Urteil erlauben kann.
Ja. Insgesamt haben die eigentlich ganz gut gedraftet, muss man mal ehrlich sagen. Von Connor Cook mal abgesehen, Connor Cook, den Pick verstehe ich nicht, wenn man mit Derek Carr einen super jungen und einigermaßen gesunden Quarterback hat, warum man dann Connor Cook unbedingt holt, nicht später noch irgendjemand. Aber okay.
Jörn, darf ich dich da kurz unterbrechen, weil dazu gibt es eine super Geschichte. Für alle Hörer oder auf die das hören, schaut euch einmal an den Werdegang von Kirk Cousins und Connor Cook. Das ist der Wahnsinn, wie identisch die gleichen. Also von dem Freshman hier aus dem College bis hin zum Draft und weitergehend. Diese sind 1:1 identisch. Aber wie gesagt, schaut es euch einfach mal an.
Ja. Also wie gesagt, abgesehen von Connor Cook haben sie ihre Defense gut aufgewertet mit Joseph, Ward und Calhoun und ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass sie ihre Division gewinnen, wenn alle Rädchen greifen. Zumindest haben sie wirklich eine gute Chance. Die haben ja letztes Jahr schon gute Ansätze gezeigt, wenn sie das jetzt weitermachen, das Potenzial, die Leute haben sie jetzt dafür da. Und mir auch noch ziemlich gut gefallen hat, waren die Jaguars. Die Jaguars haben, finde ich, ziemlich gut gedraftet mit Jalen Ramsey und Miles Jack. In den ersten beiden Runden haben sie zwei Top-Leute geholt. Wirklich tolle Spieler. Und wenn Gus Bradley jetzt mal das ganze Talent richtig einsetzen kann, dann halte ich es für möglich, dass sie den durchwachsenen Süden der AFC gewinnen.
Ja, also Jacksonville, super Draft. Also, dass sie Jalen Ramsey geholt haben, das haben wir schon thematisiert. Unter anderem auch in den Dallas Cowboys. Und auch ihr Zweitrunden-Pick hatte eigentlich auch direkte Auswirkungen oder hängt auch mit den Dallas Cowboys zusammen. Die haben nämlich kurz vorher eben Jimmy Smith von Notre Dame geholt, der auch sich das Kreuzband gerissen hat und, sag ich mal, angeblich noch Nervenschaden davontragen könnte. Und bei dem ist es alles andere als sicher, dass er überhaupt noch mal Football spielen kann. Also da pokern die Cowboys auch hoch. Und dadurch haben sie eben, wie gesagt, mal Jack erst bekommen. Also mal Jack ist ja, das war ja auch eigentlich eine tragische Geschichte, dass er aus der ersten Runde rausgefallen ist. Dem Jungen würde ich es echt gönnen, wenn der, sag ich mal, das Knie halten würde und er, sag ich mal, ein Impact-Player für die Jaguars werden könnte.
Sie haben im Prinzip zwei der stärksten Spieler in diesem Draft bekommen und das regulär in der ersten und zweiten Runde. Also nicht dafür irgendwie beide in der ersten Runde traden müssen. Wenn das klappt, also die Jaguars könnten durchaus, ich meine, die haben ja auch in den letzten Jahren einige Leute geholt.
Das könnte was werden. Also deren Offense, sag ich mal, da haben sie die letzten Jahre investiert. Müssen wir mal schauen, also was unser ehemaliger Defensive Coordinator ist, daraus schustern kann. Aber deren Defense war halt dieses Jahr oben, sag ich mal, auch ganz hoch auf der Priorität. Und da haben sie sich halt echt, sag ich mal, gut versteckt. Also die halt deren ersten Picks, sag ich mal, waren ja alle, sag ich mal, also erste Runde Defense, zweite Runde Defense, dritte Runde Defense, vierte Runde, Sheldon Day, Notre Dame, gut, schöner Defensive Tackle, sollte man auch mal im Auge behalten, sechste Runde Defense. Den einzigen Offensivspieler, den Jacksonville geholt hat, war Brandon Allen, Quarterback von Arkansas, in der sechsten Runde. Also das ist, ansonsten sieht man da ganz klar, wo da die Prioritäten lagen in Jacksonville.
Ja, ja. Gut, das jetzt aber mal genug zu den anderen Teams. Wir können nicht auf alles eingehen, da gibt es auch andere Podcasts, die das machen. Wir wollen uns hauptsächlich jetzt unseren Seahawks zuwenden. Ich denke mal, dass wir uns am besten von Runde zu Runde durchhangeln und zu jedem Rookie ein paar Worte verlieren. Dann gucken wir mal bei den, reden wir noch kurz über die Unrestricted Free Agents. Die sind alle noch nicht so klar, da können wir noch nicht so intensiv drauf eingehen. Das machen wir dann vielleicht in der Saisonvorschau, wenn sich eh rausstellt, wer es ins Team geschafft hat und wer nicht. Ja, und am Ende ziehen wir ein kleines Fazit, wie wir beiden so damit zufrieden sind. Dann beginnen wir jetzt mit der ersten Runde. Mit Pick 31, der letzte des Tages, hatten wir Offensive Tackle Jermaine Ifedi von Texas A&M gedraftet.
Ja, mit Ifedi bedient das Front Office einen der größten Needs des Teams. Also wir brauchen unbedingt Verstärkung in der Offensive Line. Deswegen ist dieser Pick auch sehr nachvollziehbar. Auch da es Ifedi jetzt endlich geworden ist, ist keine große Überraschung. Also einige Experten haben ihn, sag ich mal, bei uns schon davor in gewissen oder diversen Mock-Drafts zugeordnet. Ich glaube, wir haben auch über Ifedi im letzten Podcast schon gesprochen. Also von seinen Fähigkeiten her, also Ifedi ist für die NFL als Tackle sehr gut geeignet. Ne? Als athletisch, hat eigentlich, sag mal, den richtigen Körperbau, hat verdammt lange Arme, also seine knapp 91 oder über 90 Zentimeter Armlänge, sehr große Hände mit knapp 30 Zentimetern, also das ist schon sehr gute Werte. Da sind nur Offensive Tackle von Texas Tech, LeRaven Clark, hatte da bessere Werte aufzuweisen. In seiner Zeit am College spielte er sowohl Guard als auch Tackle. Zum Anfang seinem Freshman-Year lief er als Guard aus, wechselte später, wie gesagt, dann auf Right Tackle. Da hat er auch, sag ich mal, die letzten, sag ich mal, Jahre gespielt, also von 2014 und 2015. Vor allen Dingen von 2014 auf 2015 hat man eine gute Entwicklung bei ihm eigentlich gesehen. Alle Spiele als Starter bestritten, da ist er schon mal auch sehr positiv. Was man bei ihm, sag ich mal, noch zu bemängeln hat, und das ist halt der Punkt, wo Tom Cable, unser Offensive Line Coach, nun seine Hand anlegen muss, ist halt seine Technik. Die ist nun wahrlich nicht die beste. Also das bedeutet eigentlich, dass er teilweise zu spät ist. Die Hände hat er teilweise dann vielleicht zu weit unten. Und wenn er zum Beispiel der Gegner von außen ihn probiert, ihn mit Speed zu überwinden, da hat er halt noch Defizite. Anders sieht es halt aus, wenn der Gegner probiert, mit der puren Kraft ihn zu überwinden. Da kann er schon sehr gut halten. Also er ist einer der wohl stärksten Offensive Line Prospects in dieser Draft gewesen. Das kann man nicht unbedingt zwingend immer, sei mal, an den Ergebnissen aus der Combine ablesen, so Bench Press und so weiter. Da gibt es einem andere Statistik noch im Spiel zum Beispiel. Da Werte, dass er dann zum Beispiel, er wurde, glaube ich, über 200 Mal hat der Gegner probiert, ihn per Bullrush zu überwinden und hat es, glaube ich, maximal einmal geschafft. Oder so. Das sind, sag ich mal, schon sehr gute Werte. Dass er letztendlich, wie gesagt, jetzt kein Top-Spieler, kein Top-Talent war, liegt, wie gesagt, an der etwas schlechten Technik. Und eben aber auch, dass er hauptsächlich eben right auf der rechten Seite gespielt hat. Da haben andere Prospects in der Draft, also hier zum Beispiel Jack Conklin oder eben der angesprochene Tansil, da waren im College-Bereich eben Left Tackles, die da schon entsprechende Erfahrungen gesammelt haben. Und wie gesagt, das Offensivsystem von Texas A&M, seinem College, ist ein anderes als der, welches er jetzt in Seattle spielen wird. Und da kommen dann halt so Umstellungen zusammen, die, sag ich mal, in der Technik jetzt verbessert werden einfach müssen. Was auch noch ganz erwähnenswert ist vielleicht, unser Center, Patrick Lewis, hat mit ihm zum Beispiel in Texas Tech schon zusammengespielt. Also ich glaube, Lewis war in seinem letzten Jahr, als dann Ifidi ans College kam. Er bezeichnet ihn, sagen wir mal, als Big Brother. Das ist schon mal keine schlechten Voraussetzungen, wenn ein Rookie jetzt in die Profiliga kommt und da schon mal eine Bezugsperson hat und die dann vielleicht sogar in dem Fall sogar in der gleichen Unit spielt. Da kann ein junger Spieler sich schneller akklimatisieren und an das Niveau eventuell rangeführt werden. Ich persönlich weiß noch nicht so recht, was ich von dem Pick halten soll oder ob ich ihn jetzt so gut oder eher mittelprächtig finde. Weil zum einen auch schon jetzt gerade, sagen wir, gestern echt das eingetreten ist, was man befürchten musste bei Ifidi. Es ist nicht klar, auf welcher Position er eingesetzt wird. Draft Day hieß es noch, er ist unser Wide Tackle. Mittlerweile haben Carroll und Schneider verkündet, dass man ihn eher als Wide Guard sieht, also links neben den Wide Tackle. Aber wie gesagt, das muss man erstmal abwarten. Ich denke, da wird es noch viele Verschiebungen im Rookie Camp, in den Minicamps und dann später im Training Camp geben. Dann, wie gesagt, warum ich ihn auch nicht mag, also, was heißt, ich mag ihn, also von der Person her sicherlich nicht, warum ich eventuell ihn auch nicht gewählt hätte, ist, dass er eben, wie gesagt, uns jetzt zwar sofort weiterhelfen kann, aber sein Upside, also das Potenzial, was ein guter Coach aus ihm noch rausholen kann, nicht so hoch ist, wie eventuell bei dem einen oder anderen Offensive Line Prospect, zum Beispiel Jason Spriggs, der in der zweiten Runde zu Green Bay ging. Aber wie gesagt, für unser Laufspiel wird er sicherlich eine Bereicherung sein und die nächsten Jahre werden zeigen, ob er uns, wie gesagt, echt weiterhelfen kann.
Mir ging es ja übrigens so ähnlich, ein bisschen wie dir. Das ist jetzt kein Yay-Pick, sondern es ist halt so ein
Ja,
also ich meine, es ist ein Need, was wir brauchen. Wir mussten unsere O-Line verstärken, das wurde bedient, aber
ja. Also ich kann den Pick schon nachvollziehen. Also mit Tyler Decker ging, sag ich mal, ein anderes Offensive Line Projekt wesentlich früher weg. Jack Conklin von Michigan State, der zu den Titans ging, der war aus von ferner liefen. Da hätten wir überhaupt keine Chance rangehen. Also wie gesagt, wir hatten halt so die Wahl zwischen einem Ifidi, einem Jason Spriggs, ein Joe Coleman, ein LeRaven Clark und so weiter und so weiter. Oder eben so zum Beispiel eben den Schon angesprochen, Cody Whitehair, der aber eben, wie gesagt, eher ein Guard ist, weil er, sag mal, seine Armlänge eigentlich, sag mal, zu kurz für einen NFL-Tackle ist. Da muss man einfach mal schauen. Also zum Beispiel, warum könnte es gewesen sein, dass John Schneider sich zum Beispiel gegen Jason Spriggs entschieden hat? Das kann einfach daran liegen, dass Jason Spriggs aus einer Spirit-Offense kommt. Also das heißt, also viele Pass-Plays, viel Shotgun, noch weiter vom System entfernt, was Texas A&M spielt. Und dass er, sag mal, Jason Spriggs eher im nächsten Jahr gut in der Pass-Protection ist, aber nicht gut im Run-Blocking. Bei Efidi ist es genau andersrum. Ne? Efidi wird seine Stärken erstmal, wie fast so alle Offensive Linemen der Seahawks, auf der Seite des Run-Blocking haben und Defizite im Pass-Blocking. Und da wir alle wissen, sagen wir, dass wir bis heute eher laufen als passen oder ein Run-First-Offense spielen, ist das eventuell der Grund, warum es eventuell den Jermaine Efidi von Texas A&M geworden ist.
Also ich denke, das haben wir ja schon gesagt, wir müssen den Jungs eine Chance geben. Man wird da erst nach einer Weile sehen, ob es sich wirklich rentiert hat. Ich halte den Pick auch für vertretbar. Er löst halt keine Jubelstürme aus, aber geben wir ihm erstmal das Vertrauen und gucken mal, was
absolut.
Er macht.
Absolut. Also wenn dann, sag ich mal, nächstes Jahr als White Guard in den Pro Bowl gewählt wird, bin ich der Letzte, der da was gegen hat. Also.
Ja, klar. Und ich meine, unsere O-Line musste, da haben wir Leute gebraucht. Ja, das war unser Erstrunden-Pick, der erste seit 3 Jahren, 4 Jahren?
Oh Gott, letztes Jahr der Graham-Trade, dann
Harvin-Trade
und dann davor sind wir, glaube ich, runtergetradet. Also ich glaube, es müsste der letzte Pick seit Bruce Irvin, glaube ich, gewesen sein. Das müsste 2012 gewesen sein, glaube ich.
Ja. Gut, dann kommen wir jetzt in die zweite Runde. Mit dem 49. Pick insgesamt haben wir einen Defensive Tackle geholt, und zwar Jaren Reed von Alabama.
Ein absolut genialer Pick. Jaren Reed wurde vor der Draft von einigen Experten als ein Top 15 Prospect bezeichnet. Also er heißt, der zählte zu den 15 besten Spielern, die sich zur Draft angemeldet haben. Dass er im Endeffekt echt denn so in die zweite Runde gefallen ist, ist da wahrlich eine Überraschung. Er gilt als einer der besten Lauf-Defender, also Spieler gegen den gegnerischen Lauf in dieser Draft. John Schneider sagte nach der Draft, dass man bereits an 31, also in der ersten Runde, überlegt hatte, Jaren Reed zu holen, sich dann aber für Efidi entschieden hat. Um Jaren Reed zu holen, mussten wir oder haben wir, sag ich mal, ein Up-Trail gemacht. Also das ist die gebrochene Regel, die Jörn vorhin erwähnt hatte. Wir sind da 7 Picks nach oben getradet, hat uns letztendlich den 124. Pick overall, also das war ein Viertrunden-Pick, gekostet. Aber wie gesagt, es ist eigentlich eine sehr gute Investition. Er kann, sag ich mal, oder er wird nächstes Jahr eigentlich so höchstwahrscheinlich sofort Impact liefern. Von der Spielweise wird er vergleichbar sein mit einem Brandon Meebay, der uns jetzt in der Offseason zu den San Diego Chargers verlassen hat. Also er wird die gleiche Position spielen, also in One-Tech, Defensive Tackle oder manchmal tendenziell, also Nose-Tackle wäre es einmal der 3-4-Defense, aber das wird seine Aufgabe sein, und seine Aufgabe wird halt eben darin bestehen, hauptsächlich gegen den Lauf zu verteidigen. Und das ist wahrscheinlich auch genau der Grund, warum Jaren Reed überhaupt aus der ersten Runde gefallen ist. Was man bei ihm wahrscheinlich vergeblich suchen wird, ist der super Pass-Rush-Move. In seinen 2 Jahren im College in Alabama, also davor war er auf einem Junior College, hat er kaum Passing Downs gespielt und somit auch quasi nur 2 Sacks in seinen 2 Jahren verbucht. Und da, wie gesagt, wenn man sich anschaut, von 29 Spielen hat er 28 gestartet. Da sind 2 Sacks, sag ich mal, relativ wenig für einen Defensive Tackle mit eigentlich seinen Fähigkeiten. Aber wie gesagt, seine Aufgabe war, dass die Verteidigung gegen den Lauf. Und wie gesagt, da war in Alabama ein wichtiger Baustein für deren Run Defense. Also wenn man sich das mal überlegt, Alabama hat letztes Jahr knapp oder 76 Rushing Yards per Game, also pro Spiel, zugelassen. In der gesamten NCAA Division 1 haben nur 4 Teams überhaupt weniger als 100 Rushing Yards pro Spiel zugelassen. Und wie gesagt, da hatte er einen maßgeblichen Anteil daran. Und auch, wie gesagt, unser GM sagte nach der Draft, also clearly the best one defender in this draft. Da kann man sich eigentlich nur anschließen.
Ja, also ich meine, wer Starter bei Alabama wird, kann so schlecht nicht sein.
Nee.
Und um das in Relation zu setzen, in der FBS allein spielen 128 Teams.
Mhm. Also wenn man sich mal überlegt, also und da hatte Alabama echt einmal die beste Run-Defense aller Teams. Ne? Also da, wie gesagt, das nächste Team war irgendwie Boston College mit 82,9 erlaubten Rushing Yards per Game und die hatten, glaube ich, sogar noch 2 Spiele weniger und spielen nicht in der SEC, wo, sag mal, in der Power, in der wahrscheinlich die beste Konferenz im College Football.
Ja. Ja, gut, also mit dem zum Pick kann ich eigentlich auch nicht viel ergänzen. Stark gemacht, dass wir da hochgetradet haben. Ich meine, der Grund, warum wir sagen, dass man, oder dass es diese Regel gibt, du tradest eigentlich nicht hoch, du tradest nur hoch für einen Spieler, der dein Franchise verändern kann. Das ist in der Regel, ist das ein Quarterback, wenn du unbedingt einen brauchst. Ansonsten ist es halt meistens so, dass das Investment nicht wert ist, weil du auch später, da wo du regulär pickst oder so, meistens eine Alternative findest, mit der du auch arbeiten kannst. Jaron Reed ist ein Ausnahmespieler, ein besonderer Spieler, für den es sich wirklich gelohnt hat, da hochzutraden. Ich glaube auch nicht, dass wir da überbezahlt haben mit dem Trade. Und,
nein, absolut nicht.
Der wird uns gut tun. Ich meine, natürlich, O-Line war Priorität, aber auch unsere D-Line haben wir mit Mibay in den Abgang gehabt.
Ja, absolut. Also den muss man auch erstmal ersetzen. Ne? Also wenn Mibay war, war nicht kein schlechter Defensive-Line-Spieler. Auch wenn man, also da tun wir uns alle Fans ja immer ein bisschen schwer, insbesondere Offensive-Line-Spieler oder eben Defensive-Line-Spieler, die nicht, sag ich mal, den Quarterback übers Feld jagen, die, sag ich mal, die auch zu würdigen. Ne? Also das ist halt, weil die eben viele Plays machen, teilweise sieht man sie gar nicht. Und das ist eben zum Beispiel auch eine Qualität von einem Jaron Reed.
Die fallen dir halt erst auf, wenn sie einen Fehler machen. Wenn was schief geht. Dann heißt, wessen Aufgabe wäre das denn gewesen?
Ja, genau. Und zum Beispiel ein Jaron Reed, ne? Man muss sich da mal ein paar Tapes von ihm anschauen. In einem Tape gegen Georgia, da hält er seinem oder tackelt er Nick Schaub. Nick Schaub ist, sag ich mal, eines der besten Running Backs Prospects in der nächsten Draft in 2017, quasi mit dem linken Arm. Der hält ihn quasi mit dem linken Arm fest, also, und bringt ihn zu Boden. Also das ist ein Wahnsinns-Tackle. Also das muss, sowas sieht man echt nicht alle Tage und das ist echt bemerkenswert.
Ja. Nee, das, der tut unsere Abwehr bestimmt gut. Dann wenden wir uns aber der anderen Richtung wieder zu, mit dem Pick aus Runde 3. Und zwar der 90. Pick insgesamt war etwas überraschend. Ich meine, O-Line, D-Line, okay. Aber jetzt kam ein Running Back, und zwar mit CJ Broussais von Notre Dame.
Ja, also sehr interessanter Pick, wie du schon gesagt hast. Begann seine Zeit am College eigentlich als Wide Receiver und wechselte erst zur letzten Saison auf die Position des Running Backs. Lag jetzt nicht daran, dass er als Wide Receiver nichts taugte, sondern vielmehr an der Tatsache, dass Notre Dame aufgrund von Verletzungen und Abgängen so nicht mehr so tief auf Wide auf Running Back besetzt war und hat man einfach mal gesagt, Mensch, ne, von deinen Fähigkeiten, von deinem Körperbau, von irgendwie 6'1", groß, 220 Pfund, kannst du sicherlich auch Running Back spielen. Ja, und das hat er auch, sag ich mal, ganz gut gemacht. Lief dann in seinem einzigen Jahr als Running Back über 1000 Yards, erzielte 11 Touchdowns. Das kann sich sehen lassen. Ne? Das waren für einen Running Back waren das gute Werte, aber auch zuvor schon. Als Wide Receiver hat er da nicht schlecht, keinen schlechten Job gemacht. So war er zum Beispiel in den Jahren davor bester Receiver in der Kategorie Yards After the Catch, also Ball kommt, er fängt den Ball und dann Attacke. Da hat er auch einmal schon mal Yards gut produziert. Da auf ihn können wir echt gespannt sein. Und auch den sogenannten Special Plan, den Pete Carroll mit ihm vorhat. Diesen Special Plan erwähnte er in dem Telefonat mit ihm, als er, sag ich mal, die Info kam, dass er nun ein Seattle Seahawk ist. Wie könnte dieser Plan aussehen? Also höchstwahrscheinlich redet man davon, soll er als Third Down Running Back eingesetzt werden, also genau die Rolle, die im letzten Jahr Fred Jackson besetzt hat. Er bringt dafür, aber wie gesagt, also dafür bringt er alle Voraussetzungen mit, aber er bringt auch die Voraussetzungen mit, um Thomas Walls ernsthafte Konkurrenz als Starter zu machen. Nicht vielleicht in Woche 1 gleich, wenn es gegen Miami geht, sondern eben vielleicht im Laufe der Saison oder eventuell vielleicht auch erst in dem nächsten Jahr. Was sind seine Stärken? Ganz klar, seine Receiving-Fähigkeiten und seine Wendigkeit sind da als erstes zu nennen. Gerade als Third-Down-Back bei zum Beispiel längeren Third-Downs, also 3. und 7, 3. und 8 und so weiter, kann er, sag ich mal, eine gefährliche Waffe sein, wenn wir mit einer 11er oder einer 10er-Formation auf dem Feld stehen. Da kann er aus den Backfield-Routen laufen, er kann in Motion gehen, also wir können ihn, sagen wir mal, aus der Running-Back-Position in als Wide-Receiver aufstellen. Und, da kann er, sagen wir mal, für Verwirrung sorgen und zusätzlich muss die Defense eben auch noch gegen einen möglichen Draw, sagen wir mal, vorbereitet sein. Da ist man, sagen wir mal, dann flexibler, als wenn man zum Beispiel gleich nur mit 5 regulären Wide-Receivern auf dem Feld steht. Was dann noch auch noch zusätzlich noch hinzukommt, ist, dass er bereits Erfahrung mit der Read Option gemacht hat. Also Quarterback liest die Backside der Defensive Line und überlegt dann, lauft er selber oder gebe ich dem Running Back den Ball. Das hat er, sage ich mal, in Notre Dame ebenfalls schon gespielt. Allerdings, wie gesagt, es gibt auch ein paar Schattenseiten, also sonst wäre er wahrscheinlich nicht erst in der Runde 3 gedraftet worden. Er hat, wie gesagt, nur ein Jahr Running Back gespielt am College und das sieht man teilweise auch, insbesondere zum Beispiel, wenn wir über die Pass Protection sprechen. Also die Pass Protection ist das, wenn er ein Passwasher zum Beispiel aufnehmen soll, damit er, sag ich mal, dann später Russell Wilson nicht in den Boden stampft. Da muss er sich noch, wie gesagt, wesentlich verbessern. Da hatte er im College, sag ich mal, ein oder anderen Situation nicht gut ausgesehen und in der NFL ist das Level, wie gesagt, ja, für das wir alle noch wissen, etwas höher. Weiterhin hatte er auch in 156 Laufversuchen schon 5 Fumbles produziert. Das ist keine gute Quote. Daran muss er arbeiten. Und was auch noch war, er hatte letztes Jahr bereits schon mit einigen Verletzungen zu kämpfen. Da muss man dann halt einfach mal schauen, wie er dieses Spiel, sagen wir mal, wie er als Running Back das, sagen wir mal, verkraften kann, wenn er eben, wie gesagt, wesentlich mehr Körperkontakt oder mehr Tackles einstecken muss, als das vielleicht als Wide Receiver der Fall ist.
Interessante Wahl auf jeden Fall. Ich bin wirklich mal gespannt, was er macht. Im College hat er schon ein paar spektakuläre Spielzüge gezeigt.
Mhm.
Wird interessant. Der nächste Pick war dann eigentlich auch wieder eine Überraschung, und zwar in der 3. Runde mit Pick 94. haben wir einen Tight End ausgewählt. Nick Vanett von The Ohio State. Und als erstes habe ich gedacht, oh, jetzt kommt ein Tight End. Aber du wirst mir jetzt erklären, warum dieser Tight End Sinn macht.
Ja, also ich habe auch genau wie du gedacht, oh, Tight End kommt etwas überraschend. Ich habe mir dann, sag ich mal, ein paar Sachen halt durchgelesen von ihnen. Ich habe mir irgendwie ein paar Highlight-Tapes auf YouTube, auf NFL Draft Breakdown und so weiter angeschaut. Und da wusste er mir zu gefallen. Also mittlerweile würde ich ihn als mein absoluten Lieblingspick unter unseren Draft und unserer Draft-Class bezeichnen. Er ist, sag ich mal, kein Jimmy Graham oder ein Antonio Gates oder ein Gronkowski. Er hat eine ganz andere Aufgabe in einer Offense. Also er ist kein Tight End, der, sage ich mal, viele Pässe fangen wird. Also zum Beispiel in seiner gesamten College-Zeit und bei Ohio State oder The Ohio State University hat er gerade mal 55 Bälle gefangen. Und nie mehr Bälle als 20 in einem Jahr. Also das ist schon auch für ein Tight End nicht so wenig oder beziehungsweise nicht so viel. Das lag aber nicht unbedingt daran, dass er nicht fangen kann, sondern vielmehr, dass er in der Offense, sag ich mal, blocken sollte. Nick Vanett ist ein Blocking Tight End, der hauptsächlich, sag ich mal, direkt links oder beziehungsweise rechts neben dem Offensive Tackle positioniert ist und mit Maßen von 6'6" und irgendwie 260 Pfund ist er quasi fast ein sechster Offensive Lineman, der, wie gesagt, durchaus noch eben athletischer ist. Pete Carroll und John Schneider bezeichnen ihn, wie gesagt, als den besten Blocking Tight End der diesjährigen Draft, womit sie, wie gesagt, auch wahrscheinlich recht haben. Seine Stärken werden wir, wie gesagt, vor allem im Laufspiel zu schätzen wissen. Aber wie gesagt, auch als Receiver kann er eingesetzt werden, insbesondere im Kurzpassspiel oder in der Red Zone. Da wird er, sag ich mal, auch als Receiver durchaus seine Fähigkeit unter Beweis stellen können. Vom Spielertypen her gleicht er bereits einen ehemaligen Tight End. Also viele von euch werden sich vielleicht daran erinnern, die Serie schon ein bisschen länger verfolgen. Das war damals irgendwie Zach Miller. Hatte, sag ich mal, eine ähnliche Spielweise. Auch, wie gesagt, Hauptarbeit war das Blocking und eben nicht wie zum Beispiel bei einem Jimmy Graham, der eigentlich vom Spielertyp komplett das Gegenteil ist. Also Jimmy Graham fängt die Bälle, er hatte mit dem Blocken arge Schwierigkeiten und da kann man eigentlich Nick Vanett als genau das Gegenteil von bezeichnen.
Ja, und dann sind wir am Ende der dritten Runde mit Pick 97, Offensive Tackle Guard Reese Odhiambo von Boise State. Das war der letzte Pick am zweiten Tag des Drafts und der wurde dann wieder in unsere O-Line investiert. Reese Odhiambo ist gebürtig aus Nairobi, Kenia. Ist noch nicht ewig in den USA, hat damit auch etwas später als andere Spieler angefangen, Football zu spielen. Ist 1,93 groß, 140 Kilo, also gute Voraussetzungen für einen Guard. Und auf der Position, beziehungsweise genauer gesagt auf Left Guard, wenn man den letzten Interviews von Pete Carroll Glauben schenken darf, werden ihn die Seahawks wohl auch einsetzen. Obwohl er am College für Boise State als Tackle aufgelaufen ist. Aber da das Problem ist, dass er eine relativ geringe Armreichweite hat, also zumindest für einen Tackle, was am College halt funktioniert, in der NFL aber eigentlich nicht mehr. Deswegen wird er wohl als Guard spielen. Und bei so ein paar Leuten, die wir später gedraftet haben, ist eines der Gründe, warum die gefallen sind oder erst zu spät kommen sind, ist die Verletzungsanfälligkeit. Reese Odhiambo ist da keine Ausnahme. Deswegen wurde er auch erst am Ende der dritten Runde gedraftet. Allein von seinen Fähigkeiten her wäre er eigentlich weiter vorne im Draft gelandet. Aber so könnte er sich jetzt, wenn er gesund bleibt, könnte es ein richtiges Schnäppchen sein. Also dass wir uns einen wirklich guten Mann geschnappt haben. In den letzten beiden Jahren hat er zwar verletzungsbedingt ein paar Spiele verpasst, wurde aber dennoch als einer der stärksten Spieler der Mountain West Conference ausgezeichnet. Das ist eine der etwas kleineren Conferences. Aber Boise State ist schon ein Top-Team mit einer starken Defense und Offense. Er war vorletztes Jahr im Second All-Mountain-West-Team, im letzten Jahr sogar im First-Team. Und John Schneider sieht die Verletzung, also wurde drauf natürlich auch noch im Draft angesprochen, der sieht die Verletzung von Odhiambos am College so ein bisschen als Pech an. Also nicht, dass er jetzt sehr zerbrechlich wäre. Und er wurde wohl auch untersucht von den Physicians der Seahawks und so weiter, und die haben das analysiert und die gehen davon aus, dass er in der NFL beständiger sein wird. Und deswegen haben sie ihn auch genommen. Er bringt eigentlich auch fast alles mit, um ihn, wenn es denn nötig wäre, schon zu Saisonbeginn auflaufen zu lassen. Also er kann seinem Quarterback Zeit zum Passen verschaffen. Er kann aber auch dem Running Back den Weg frei blocken. Er ist ziemlich beweglich und bringt da auch eine Balance mit und eine Antrittsgeschwindigkeit, die ihm hier sehr entgegenkommen. Aber er muss natürlich noch an seiner Technik fallen, weil ja, natürlich, er ist noch kein kompletter Spieler, wie die meisten Leute. Das hast du meistens nur im ersten oder in der zweiten Runde. Da sind noch Lücken und
klar.
Genau. Aber wenn's nötig ist mit unserer O-Line, die ja, wie jeder weiß, eine Dauerbaustelle ist, könnte man ihn einsetzen, wenn es denn nötig wäre.
Genau, also ich denke mal, die Verletzungen haben seinen Draftstock, sag ich mal, da schon recht beeinflusst. John Schneider hat ihn, wie gesagt, irgendwie als Top 45-Spieler gesehen. Aber nach den Verletzungen ist er halt eben entsprechend gefallen. Ja, muss man schauen. Wir hoffen, dass er fit bleibt. Wenn er fit bleibt, da haben wir dann einen echten Stil vielleicht an Land gezogen. Nach den Aussagen, die man so gehört hat, wird er sich dann mit Glowinski um die Position des Left Guard im Camp, sag mal, streiten. Und wollen wir mal schauen. Der beste Mann soll gewinnen. Und wie gesagt, wenn er halt nicht gleich zum Saisonbeginn ist, kann ich mir durchaus vorstellen, dass man ihm, sag mal, die nötige Zeit gibt, um sich, sag mal, von seinen Verletzungen zu erholen und und dann später nochmal richtig anzugreifen. Die Seahawks haben ja die Telefongespräche veröffentlicht, also in die Gespräche, wo die Draft-Picks informiert wurden, dass sie jetzt nun zum Teil der Organisation gehören. Und das sollte man sich auf jeden Fall mal anhören. Es sind sehr, um diese Reaktion da irgendwie mal mitzubekommen. Und ich glaube, gerade er war, sag ich mal, sehr berührt davon, dass er doch bereits da in der dritten Runde, also am Ende der dritten Runde, gedraftet wurde. Also war schön anzuhören. Also ich glaube, der Junge hat, sag ich mal, schon viel mitgemacht im Leben und ich glaube, der war heilfroh, dass er, sag ich mal, gedraftet wurde.
Ja, also der wirkte da auch sehr überrascht.
Ja.
Ich glaube, wenn ich das richtig mitbekommen habe, er hat einen Freund besucht oder einen Kollegen von Boise State, der in Seattle war. Also er war schon in Seattle und er hat gar nicht damit gerechnet, dass er gedraftet wird. Er hat irgendwie da gerade Abendessen oder so gekocht und vorbereitet und den Draft gar nicht verfolgt. Und dann kam halt der Anruf und da hat man wirklich gemerkt, dass war so, ist das jetzt echt oder passiert mir das wirklich?
Er war richtig sprachlos. Also John Schneider, glaube ich, 3 oder 4 Mal nachgefragt, ob er noch okay ist. Das war schon echt nicht schlecht. Also das war schon. Da sieht man mal auch, was da für eine Belastung auch dieser ganze Draft-Prozess für die Jungs ist, die sich da angemeldet haben. Und da geht es um Karrieren, um Existenzen und das ist ein hartes Business. Wir sehen das alles als Hobbys an, aber die Jungs, das ist schon nicht ohne, glaube ich.
Ja, ich meine, die machen sich im College ihren Körper kaputt und verdienen da kein Geld. Und das ist die eine Chance, da Geld zu kassieren.
Ja.
Und Football quasi zum Beruf zu machen und damit seinen Lebensunterhalt dann zu bestreiten. Und ja, ich weiß nicht, ich fand es schön, dass sie diese Telefonanrufe der Picks von den ersten beiden Tagen veröffentlicht haben. Das ist schon mal ganz interessant, wenn man das quasi sieht. Man sieht ja sonst nur bei den Draft-Übertragungen, kurz bevor hier einer ausgewählt wird, wie er am Handy ist und mit irgendeinem Verantwortlichen spricht. Aber jetzt hat man halt auch die andere Seite mitbekommen. Es war sehr schön.
Ja, das stimmt.
Gut, kommen wir zum dritten Tag. Da hat es etwas gedauert, aber dann waren wir dran in der fünften Runde mit Pick 147 und haben ausgewählt Defensive Tackle Quinton Jefferson von Maryland. Da hat wieder ein Trade stattgefunden und zwar mit den Patriots. Wir haben bekommen eben diesen 147. Pick in der fünften Runde und 243, das war Ende der siebten, und haben dafür abgegeben an die Patriots den Pick 225. Es war am Anfang der siebten Runde oder Mitte siebte Runde und ein Viertrunder, ein Fourth Rounder aus dem nächsten Jahr, aus 2017. Das wahrscheinlich, wenn wir damit Compensatory Picks und so weiter machen, dann werden wir wahrscheinlich nächstes Jahr zwei Viertrunder haben. Also das trifft uns jetzt nicht total hart, kann man machen. Ja, in der vierten Runde hatten wir keinen Pick, da wir ja für Jaron Reed hochgetradet haben. Aber dann waren wir endlich dran mit Quinton Jefferson, der zweite Rookie für unsere Abwehrreihe und ein ziemlich interessanter Mann. Also ein großer Vorteil von ihm ist, er ist sehr vielseitig. Egal, wo er von Maryland eingesetzt wurde, seine Gegner mussten sich immer in Acht nehmen und er hatte auch keine Probleme als Maryland. Die haben ihre Defense umgestellt von 3-4 auf 4-3 vor der letzten Saison. Das hat er auch ohne Probleme mitgemacht. Er hat Defensive End als auch Tackle gespielt, also könnte fast überall in der Defensive Line eingesetzt werden. Ich glaube, Right Tackle könnte ein Problem sein, aber der Rest funktioniert wohl. Als Tackle hat er sowohl gegen den Pass als auch gegen den Run ziemlich stark gespielt. Wenn man sich ein bisschen die Tapes auf YouTube oder so ansucht, sieht toll aus. Er ist, wie schon gesagt, ziemlich beweglich, hat einen schnellen Antritt und kommt deswegen relativ schnell an den gegnerischen Linemen vorbei, beziehungsweise er versucht zumindest. Er kam in seinem letzten Jahr im College auf 12,5 Tackles mit Raumverlust, 6,5 Sacks und einen erzwungenen Fumble. Aber das klingt jetzt alles sehr gut und da wäre er auch weiter oben gelandet. Warum er erst jetzt drankommt, ist, seine Effektivität lässt nach, wenn er seine Geschwindigkeit nicht ausnutzen kann. Also quasi, wenn er schnell antritt und an seinen Gegnern vorbeikommt, dann ist es gut. Wenn er mit seiner Geschwindigkeit nicht ankommt, gegen die Gegner rennt, dann hat er den Fehler, dass er mit seinem Oberkörper zu weit hochkommt und dann nicht mehr so die Standfestigkeit hat und dann angreifbar wird für die gegnerische O-Line. Und ein anderer Nachteil, was auch seine Draftchancen etwas gesenkt hat, wie ich schon angesprochen habe, auch bei ihm, Verletzungsanfälligkeit. Er hat einen Kreuzbandriss in der Saison 2014 gehabt, wo er, ich glaube, nach dem dritten Spieltag überhaupt nicht mehr spielen konnte.
Mhm. Ich bin gespannt, wie er sich im Camp machen wird. Gerade von der Position des Defensive Tackles wünsche ich mir eigentlich mehr Druck auf den gegnerischen Quarterback. Wie gesagt, Jaron Reed ist ein anderer Spielertyp, hat ja auch, wie gesagt, eine andere Aufgabe, ist in der Defensive Line etwas anders positioniert, stark gegen den Lauf, eher gegen schwach im Passrush. Bei ihm sieht das anders aus. Er ist, sag mal, da ein bisschen, sag mal, mehr also sowohl gegen den Run als auch gegen den Pass einsetzbar. Aber wie gesagt, ich hoffe, erwarte oder erwünsche mir von ihm, dass er, wie gesagt, ein bisschen mehr Passrush von der Position des Defensive Tackles schafft, nachdem wir nach der Super Bowl Season Clinton McDonald verloren hat, der ist nach Tampa gewechselt, sind wir hier etwas spärlich besetzt. Ein anderer Defensive Tackle, der die gleiche Aufgabe und Position spielt, war Jordan Hill oder ist Jordan Hill. Der zeigte vor zwei Jahren gute Ansätze, hat aber war ich in der letzten Saison eigentlich ein Totalausfall. Und da muss man, wie gesagt, da kann er, sag ich mal, hat er eine Chance aus Boston oder hat er auch eine Chance, sofort, sag ich mal, auch Spielpraxis zu bekommen, also insbesondere vielleicht bei längeren Third Downs, wo er dann vielleicht zum Beispiel auch Jaron Reed also ersetzt. Und aber auch dieser Pick kann man auch schon mal aus einer anderen Sicht betrachten. Der angesprochene John Hill, der geht jetzt in sein letztes Vertragsjahr, also sprich nach der kommenden Saison läuft sein Vertrag aus. Und bisher hat er sich halt eigentlich auch nicht dafür qualifiziert, dass er einen neuen Vertrag in Seattle bekommt. Und vielleicht hat man da auch schon den Nachfolger von John Hill ans Board geholt.
Dann gehen wir weiter, bleiben nochmal in der fünften Runde mit Pick 171. Der zweite Running Back, diesmal Alex Collins von Arkansas. Das hat mich dann so ein bisschen erinnert an 2013, als die Seahawks ja Marshawn Lynch hatten, in so gut wie er wahrscheinlich sonst nie war, und haben dennoch zwei Running Backs gedraftet. Und Turbin hatten sie auch. Ja, Alex Collins hat so ziemlich einige oder fast alle Rekorde seines Teams, also von Arkansas, gebrochen. In seinem letzten Jahr alleine ist er für 1577 Yards gerannt, bei 271 Carries. Also die Offense von Arkansas ist ganz klar Run First. Hat 20 Touchdowns erzielt. Er lief 3 Jahre in Folge mindestens 1000 Yards. Das ist eine Leistung, die in der Geschichte der SEC, also der Conference, wo Arkansas spielt, sonst lediglich Herschel Walker und Run DMC, Darren McFadden, geschafft haben. Und das, obwohl er erst in seinem dritten Jahr der alleinige Starter oder der Hauptstarter für Arkansas war. Jetzt fragt man sich natürlich, wenn die Zahlen so toll sind, wenn er so ein starker Running Back ist, warum wurde er dann erst in der fünften Runde gedraftet? Natürlich hat auch er einige Schwächen. Zuallererst die Ballsicherheit, was mit Sicherheit viele abgeschränkt hat. Er hat am College 17 Fumbles gehabt. Das sind doch ein paar zu viel. Aber er hat das halt in Interviews begründet oder gesagt, dass er die meisten Fehler am Anfang seiner College-Karriere gemacht hat. Und er anschließend verstärkt an seiner Ballsicherheit gearbeitet hätte und da jetzt besser ist. Und Pete Carroll sieht das auch nicht so als Problem an. Er sagt, ja, der hatte da Fehler gemacht. Die hat er am Anfang gemacht. Er hat dran gearbeitet und wir haben auch Coaches, die da mit ihm dran arbeiten werden. Also wenn er Bälle verliert im Training und so weiter, dann wird er nicht spielen, aber sie werden dran arbeiten, dass das ein Ding der Vergangenheit ist. Enttäuschend sind auch so ein bisschen seine Zahlen als Passempfänger. Er hat in 3 Jahren am College gerade mal 27 Pässe gefangen. Was natürlich dran lag, dass Arkansas halt, wie schon gesagt, eine Run-First-Offense ist und nicht so oft gepasst wurde und wenn, dann halt nicht zum Running Back. Das heißt, angeblich kann er gut fangen, er konnte es halt nicht unter Beweis stellen. Ihm fehlt auch so ein bisschen, also die Amis sagen dann so Vision, ich würde mal sagen, dass quasi diese Fähigkeit, Laufwege vorherzusehen, Lücken zu erkennen, dass du vorher schon weißt, da könnte sich was öffnen, da komme ich durch. Besonders die Möglichkeiten zu sehen, wenn er außen um Gegner rumlaufen kann. Also er versucht halt durch die Wand zu laufen, anstatt außen um die Wand herum, so ungefähr. Der übersieht er halt manchmal Möglichkeiten, die er da hätte. Wird er mit Sicherheit auch noch dran arbeiten, wenn er bei uns ist. Im Unterschied zu den anderen beiden gedrafteten Running Backs, ProSize, den Mario ja schon angesprochen hat, und Zach Brooks, auf den ich noch eingehen werde, die beide, so wie du ja schon gesagt hast, an Fred Jackson erinnern, erinnert Collins eher so an traditionellen Running Back, halt so wie Marshawn Lynch. Und ein amerikanischer Journalist hat da einen schönen Vergleich gehabt. Wenn ProSize in diesem Draftjahrgang der Seahawks der Blitz ist, dann ist Collins der Donner.
Schöner Vergleich, ja. Ja. Aber wie du bereits gesagt hast, sein größtes Problem waren halt die Fumbles. Und wenn Pete Carroll etwas nicht mag, dann sind es halt Ballverluste von unserer Offense. Und ich bin mir nicht sicher, inwieweit er die eigentlich gesagt abgestellt hat. Das wird, sag mal, interessant, sag mal, zu beobachten sein. Ich glaube nicht, dass er seinen Platz auf dem Roster sicher hat. Also das gilt, sag mal, glaube ich, für 90%, also für 30-40% aller Seahawks-Spieler. Wenn du da nicht performst, bist du, glaube ich, schneller weg, als du Omaha sagen kannst. Was bei Collins, sag ich mal, noch ein Problem werden könnte, ist, dass er in Arkansas kaum Einsätze in den Special Teams gehabt hat. Deren Angeblich hat deren Head Coach, sag ich mal, gesagt, naja, der Junge ist so wertvoll für mein Team. Also wie gesagt, ich spiele eine One-First-Offense. Da kann ich jetzt nicht brauchen, dass mein Running Back sich in den Special Teams verletzt. Das war im College vielleicht, sag ich mal, auch alles schön und gut. Aber wenn er sich jetzt, sag ich mal, als Backup zu Walls, als Process oder wie auch immer, irgendwie einen Platz auf dem Roster erkämpfen möchte, muss er, sag ich mal, Special Teams Einsatzzeit absolvieren. Und da, wie gesagt, muss man mal schauen, wie er sich da anstellt. Das könnte ein entscheidender Faktor werden, wenn wir uns im September an den Roster Cuts näher heranrücken.
Müssen wir halt mal gucken. Also er ist auf jeden Fall ein interessanter Mann, der Potenzial hat. Und wer sich Highlights-Videos von ihm anschaut, es macht viel Spaß, ihn rennen zu sehen. Gucken wir halt mal. 6. Runde, Pick 215. Der dritte Mann für die O-Line, Center Joey Hunt von den TCU Horned Frogs. Ich glaube, er wurde ja ausgewählt, damit Russell Wilson eine Chance hat, über seinen Center wegzugucken. Weil, Joey Hunt ist nur 1,82 groß, also was heißt nur, ist größer als ich, aber für einen Center ist das relativ klein mit 1,82, er wiegt nur 133 Kilo, ist also nicht gerade das Gardemaß für einen Center, was auch dazu beigetragen haben dürfte, dass er in der vorletzten Runde ausgewählt wurde. Er hat allerdings Eigenschaften, die diesen Pick doch interessant machen. Und zwar ist er, wie die anderen letzten, die ich erwähnt habe, er ist ziemlich beweglich und hat einen guten Instinkt und Spielintelligenz. Das heißt, seine körperlichen Nachteile macht er dadurch halt wett, dass er gewisse Dinge vorhersieht, Blitz erkennt. So hat er letzte Saison in 445 Passblock-Snaps keinen einzigen Sack oder Hit seines Quarterbacks zugelassen. Also das heißt, wenn sein Team passen wollte und sein Quarterback Zeit gebraucht hatte zum Passen, dann haben sie ihm die Gegner vom Hals gehalten. Das ist schon beeindruckend und mit Sicherheit auch was, wovon Russell Wilson vermutlich nachts träumt, wenn man an letzte Saison den Anfang denkt, wo Russell Wilson mehr auf dem Rücken gelegen hatte als sonst was. Wäre sowas eigentlich auch schön. Er hat außerdem auch eine hohe Standfestigkeit bewiesen, wenn er dem Druck gegnerischer D-Lines ausgesetzt wurde. Also das hat er auch geschafft, trotz seiner geringen Körpergröße und Gewicht. Aber okay, die NFL ist halt auch immer noch ein anderes Niveau als College. Muss man halt mal sehen, wie er sich da macht. Er wird aber doch wahrscheinlich, wenn nur als Center eingesetzt werden können, weil theoretisch könnte er auch Guard oder Tackle spielen. Erfahrungen da drin hat er in Highschool und College, aber durch seine Größe wird er auf den Positionen in der NFL nicht spielen können. Das heißt, wenn als Center und es wird vielleicht auch eine Weile dauern, bis sich Hunter in der NFL akklimatisiert hat. Ich gehe daher davon mal aus, wenn Patrick Lewis den Starter-Job bekommt, wird ihn Hunter am Anfang nicht verdrängen können. Vielleicht haben unsere Coaches auch was anderes vor, aber ich glaube jetzt nicht, dass Joey Hunt direkt der Starter wird. Aber er verleiht unserer O-Line auf jeden Fall etwas Tiefe und ist natürlich auch eine Trainingsmotivation für Lewis oder wer auch immer dann später der Starter ist, weil der dann halt merkt, mein Job ist nicht garantiert. Da ist hinten dran einer, der durchaus Potenzial hat, der muss arbeiten, der trainiert, aber dann könnte es mir passieren, dass mein Job weg ist. Und das ist auch nicht so schlecht. Die letzten drei Spiele seiner College-Karriere muss er Hand verletzungsbedingt aussetzen. Da haben wir es wieder. Da wurde er am Außenmeniskus operiert. Und das war natürlich für den Draft auch nicht gerade förderlich. Im Combine konnte er deswegen nicht teilnehmen. Ja, gucken wir mal.
Genau, mal schauen, wie er sich so in den Camps präsentieren wird und mal abwarten, ob er, sag ich mal, da Fuß fassen kann, auch wenn er, sag ich mal, nicht der Allergrößte ist. Also da, aber wie gesagt, in der sechsten Runde kann man einfach auf solche Risiken einfach mal eingehen. Da hat manchmal hat man Glück, manchmal hat man Pech. Das sehe ich jetzt irgendwie ganz, ganz entspannt. Das ist jetzt nichts kriegsentscheidend, glaube ich.
Ja, und damit, gutes Stichwort, nicht kriegsentscheidend, sind auch die Picks der 7. Runde. Mit Pick 243 haben wir Wide Receiver Kenny Lawler von Cal ausgewählt. einer der 12 Wide Receiver, die dieses Jahr gedraftet wurden. In der 7. Runde, glaube ich, sind das auch meistens so Leute, also wir sind ja relativ gut im Rekrutieren von Undrafted Free Agents, aber in der 7. Runde nimmt man dann halt die Spieler, die man gerne hätte, aber wo man sich unsicher ist, ob man die Rekrutierung gewinnt. So als Absicherung quasi. So interpretiere ich das manchmal. Das war dann etwas überraschend, zumindest für mich, weil wir in Sachen Receivern ja eigentlich ziemlich gut besetzt sind. Ich glaube, mit 11 oder 12 Mann haben wir momentan im Kader. Durchaus gute Leute, die auch jetzt in ihrem 2. oder 3. Jahr sind, vielleicht vor dem Durchbruch stehen, wie Kevin Smith, Cason Williams. Wir haben Paul Richardson und so, der auch noch nicht so viel Action gesehen hat. Wir haben da eigentlich interessante Leute, aber Kenny Lawler, wenn man diesen ganzen Berichten glauben kann, hat etwas andere Spielanlagen als unsere Jungs, könnte daher halt eine relativ gute Ergänzung sein. Und das Interesse von Schneider und Carroll waren wohl vor allen Dingen seine großen Hände und seine Armspannweite. Also wenn man danach die Pressekonferenz gesehen hat, die haben ständig nur gesagt, von seinen großen Händen geschwärmt. diesen 10,5 Inch, wen das interessiert. Insgesamt ist er 1,91 groß, 92 Kilo schwer. Und daher kommen auch seine Stärken im Sprung Bälle zu sichern. Und er hat wohl eine relativ hohe Endgeschwindigkeit, also wenn er lange läuft. Auf die Kürze leider nicht, da verliert er dann meistens die Laufduelle. Aber wenn er mal durchkommt, dann könnte es durchaus sein, dass er auf die Länge dann so ein Duell mal gewinnt. Ein Nachteil ist, er hat eine eher schmale Statur, gerade für seine Länge. Das wird, wenn er in der Luft mit gegnerischen Cornerbacks oder so um den Ball kämpfen muss, nicht gerade helfen. Wenn er da so Hit von einem NFL-Abwehrspieler bekommt, aber das ist immerhin eine Schwäche, die könnte er nach und nach in unserem Kraftraum ausmerzen und sich da so ein bisschen noch aufpumpen. Insgesamt könnte er ganz gut in unsere Offense passen, so als vierter Right Receiver hinter, ich denke mal, dass Baldwin, Curls und Lockett gesetzt sind. Aber in so bestimmten Packages oder so könnte er durchaus eine interessante Variante sein. Vor allen Dingen dann auch, wenn wir in der Red Zone sind, weil dann ist es egal, dass er nicht auf die Kürze so schnell ist, sondern dass er eventuell durch seine Größe und seine Hände irgendwie den Ball dann halt runterholt und die Gegner überspringt. Aber okay, er muss sich dafür auf jeden Fall erstmal gegen so Leute wie schon angesprochen Paul Richardson, Kevin Smith, Cason Williams und so weiter durchsetzen. Auf lange Sicht, was ich halt auch gelesen habe und was natürlich auch spinnt, muss man halt auch überlegen, dass der Vertrag von Doug Baldwin bald ausläuft. Also ich meine, wahrscheinlich wollen wir ihn halten, aber wer weiß, ob wir uns das finanziell leisten können und ob Baldwin überhaupt bleiben will. Also von daher könnte der Pick halt jetzt am Ende doch auch einfach nur eine Absicherung für die Zukunft sein, dass wir da noch eine Option haben, dass der ein bisschen Zeit hat, sich zu entwickeln, wenn Baldwin dann weg ist.
Ja, muss man mal, ob er nun der direkte Baldwin-Ersatz ist.
Nein, nicht Ersatz, aber dass wir, weil jetzt denkt man, okay, wir haben 11 oder 12 Receiver, was brauchen wir jetzt noch einen zusätzlichen? Ja. Aber es wird ja nicht dauerhaft so sein. Ja. Wie gesagt, Baldwin geht, andere könnten gehen.
Ja, das stimmt schon. Da ist immer eine gewisse Rotation, sag ich mal, drin. Und ich habe auch zum Beispiel gelesen, gerade auf Twitter heute irgendwie gelesen, da wurde er mit Keenan Allen verglichen, ne? Also Wide Receiver von den San Diego Chargers, der, sag ich mal, ich habe es nur die Headline gelesen, ehrlich gesagt, da wurden irgendwie gewisse Vergleiche gezogen. Aber wie gesagt, das muss man mal abwarten. Also, ich habe so ein paar Bedenken, ob er das Roster schafft, weil, wie gesagt, die Konkurrenz halt doch echt groß ist. Schneider sagte, wie gesagt, auch auf der Konferenz, also wenn er halt, wie gesagt, eine bessere 40er-Jahrzeit gelaufen wäre, das ist genau was du meintest eben, ne? Er hat, sag ich mal, im kurzen Antritt, da fehlen ihm halt einfach so ein bisschen die Geschwindigkeit, die kommt erst dann nach hinten raus. Dann wäre er zum Beispiel ein sicherer Mid-Round-Pick gewesen. Aber gut, muss man mal abwarten. Also ich denke, sag ich mal, dass er sich vor allem in der Red Zone für uns auszahlen könnte. Pete Carroll war ja immer schon mal auf der Suche nach so Sachen, riesen Tight End, einen großen Wide Receiver, sag mal, der gut hochspringen kann und der, sag mal, so ein hohes Ziel, sag mal, in der Red Zone sein könnte. Ob er das nun ist, muss man mal abwarten. Wenn er das Roster nicht schaffen sollte, dann bin ich mit, würde ich fast schon darauf wetten, dass die Rams, spätestens die Rams halt bei ihnen zuschlagen würden, alleine nur um ihren neuen Quarterback vielleicht irgendwie ein bekanntes Target zu geben. Also Goff und er spielten ja am College zusammen und haben da halt auch gar nicht so schlecht, sag ich mal, gespielt oder sag ich mal, irgendwie sein, ja, ein gutes Pärchen abgegeben.
Ja, die Pass-Offense von den Bears war schon beeindruckend.
Gut.
Ja, und dann kommen wir zum letzten Mann. Und das war mit Pick 247 der dritte Running Back, Zach Brooks von Clemson. Und meine erste Reaktion war, wer? ich muss dazu sagen, ich bin Fan von Clemson und mir hat er auf Anhieb nicht so bewusst was gesagt. Also ja, ich habe gewusst, ihn gibt's, aber er hat halt keine Rolle gespielt. Und das hat mich extrem überrascht. Ja, er hat, also folgendes, 2014 sah so ein bisschen aus, als könnte es sein Breakout-Jahr sein. Er würde den Starter-Job bekommen als Running Back. Und dann hat er sich den Fuß gebrochen, um hier bei dem Thema der ganzen letzten Picks zu bleiben, die Verletzungsanfälligkeit. Und da war die Saison vorbei, bevor sie überhaupt begonnen hat. Er wurde dann wieder gesund, hat sich 2015 zurück ins Team gearbeitet, aber hat fast nur auf der Bank gehockt, weil mit Wayne Gellman mittlerweile ein anderer starker Running Back da war, der, ich glaube, 1500 Yards erlaufen hat vergangenes Jahr. Dazu hat Clemson mit Deshaun Watson einen verdammt guten Quarterback, der selbst über 1000 Yards gerannt ist. Sprich, Brooks hat nicht viel Land gesehen, hat insgesamt 41 Carries bekommen mit 234 Yards, also 5,7 Yards pro Carry im Schnitt. Und es war absehbar, dass sich seine Rolle auch 2016 nicht ändern würde. Deswegen hat er gesagt, alles klar, ich mache jetzt meinen Abschluss in Soziologie und bereite mich komplett auf den Draft vor. Und das hat er auch gemacht und hat dann beim Pro Day von Clemson wohl sehr, sehr beeindruckend Werte hingelegt. Also in den ganzen Übungen, die auch beim Combine gemacht werden, wie 40-Yard-Sprint, Bankdrücken, Hochsprung und so weiter. Da waren unter anderem halt Scouts aus Seattle, aus, ich glaube, Houston und von den Coles. Und die muss er wohl extrem beeindruckt haben, um das so ein bisschen zu zeigen. Er war nicht beim NFL-Combine, aber wäre er beim NFL-Combine gewesen, dann wäre er bei allen Übungen einer der Top 15 Running Backs in jeder Disziplin gewesen und in einigen, unter anderem dem 40-Yard-Dash, unter den Top 5 Running Backs gewesen. Und das war scheinbar genug, dass wir ihn ausgewählt haben. Also ich sehe keinen anderen Grund, warum er ihn genommen hat. Er erinnert etwas an CJ Brosize, beziehungsweise Fred Jackson dann natürlich, denn er hat an der Highschool hat er auch Wide Receiver gespielt, hat also auch die Hände, um als Passempfänger zu glänzen, ist eher schnell, beweglich, auf ihn trifft viel zu, was du auch für CJ Brosize gesagt hast, er konnte es nur am College nicht so richtig zeigen. Aber das soll es jetzt auch erstmal zu ihm gewesen sein, weil natürlich, er wird es schwer haben, einen Platz im endgültigen Kader zu finden. Aber wenn er es schafft, mit seiner Vielseitigkeit vielleicht in der Offseason zu überzeugen und einige Konkurrenten hinter sich lässt, dann könnte er eine interessante Option in der Offense für die nächste Saison sein. Ähnlich halt wie Brosize. Es ist nicht so wahrscheinlich, aber Gott, wer hätte letzte Saison mit dem Thomas Rawls gerechnet?
Ja, das stimmt. Also ich fand den Pick auch, sag ich mal, sehr überraschend, vor allem, weil da noch einige, sag ich mal, vielleicht Center noch da waren, die ich hätte auf dem Schirm gehabt. Ein Jack Allen zum Beispiel von Michigan State oder auch einige andere Spieler, die dann halt im Endeffekt fast gar nicht gedraftet wurden. Da hätte ich was gedacht.
Ich habe auch auf einen Quarterback gewartet oder so. Ich habe gedacht, dass wir uns noch einen Quarterback holen.
Ja, also das war schon irgendwie dann durchaus eine dicke Überraschung. dass es denn halt Brooks geworden ist und damit ein weiterer Running Back. Aber wie gesagt, man muss auch die Erwartung an einen Siebtrunden-Pick in Grenzen halten. Ne? Also vor allen Dingen, ja, Thomas Walls ist, sage ich mal, auch eine Ausnahme. Ne? So ein undrafted Free Agent oder ist ja fast, fällt ja fast in die Tom Brady-Kategorie, ne? Die findet man eben nicht alle Jahre da hinten. Obwohl und wir da, sage ich mal, schon recht gut sind bei unserer Ausbeute. Ja, nach den Picks, nach Runde 7 ging dann die Zeit der undrafted Free Agencies los, also sprich die Spieler, die von keinem Team gedraftet wurden, wurden dann von den NFL-Teams umworben, sich nicht dem anzuschließen. Und so, das haben auch John Schneider und Pete Carroll in dem Sinne natürlich gemacht. Letztendlich gibt es, wie gesagt, derzeit auch keine komplette bestätigte Liste vom Team, wer jetzt alles verpflichtet wurde. Wenn man aber so das verfolgt auf Twitter und so einige Quellen, die man da irgendwie so, die wir ausgegraben haben von Agenten und so weiter, kommt man, glaube ich, so circa auf 13 Spieler, die 13 Spieler, die unter Vertrag genommen wurden. Wir haben jetzt leider nicht mehr die Zeit, auf alle da einzugehen, aber nur so viel so gesagt, also, und das zeigt auch, wie tief diese Draft-Class war. Schneider sagte, dass alle diese Spieler, die jetzt nochmal verpflichtet wurden nach der Draft, auch einen Draft-Status hatten. Also sprich, man, die Teams bewerten die Prospect, okay, der, das ist ein First-Round-Pick, First-Round-Talent und so weiter, Second, Third und so vierte, fünfte, sechste, siebte. Und alle undrafted Free Agents, die wir denn da geholt haben, hatten, wie gesagt, so einen Draft-Status. Also das zeigt nochmal, dass es ein echt starker Jahrgang war.
Ja, also du hast ja schon gesagt, eine definitive Liste gibt es ja noch nicht, noch keine offizielle. Ist ein paar interessante Leute dabei, durchaus von den Namen her, wenn man die sich ein bisschen anschaut. Aber da jetzt drüber zu reden, ist etwas müßig. Vor allen Dingen, das könnte sich ja nach dem Rookie-Minicamp oder den Tryouts schon wieder alles ändern. Deswegen warten wir halt einfach mal ab, bis kurz vor Saisonbeginn, wenn wir unsere Vorschau machen und dann sehen wir, wer es wirklich in den Kader geschafft hat oder wahrscheinlich in den Kader schaffen wird. Und dann reden wir dann über die Leute. Vielleicht kommen wir jetzt, wenn wir damit durch sind, zu so einem kleinen Fazit. Deiner Meinung nach, wurden die Needs bedient? Gibt es noch eine Lücke, die jetzt noch in der Free Agency irgendwie gestopft werden muss?
Der Hauptneed, also Offensive Line, wurde, sag ich mal, bedient aus meiner Sicht mit drei Spielern. Welcher Need, sag ich mal, eben ein bisschen offen geblieben war, was mich halt etwas verwundert hat, dass im Endeffekt kein Linebacker gedraftet wurde. Also sprich, zum Beispiel haben wir derzeit die Position, also des Strong Side Linebackers, also auch unter anderem die Position, die Bruce Irvin letztes Jahr inne hatte. Da haben wir halt keinen richtigen Ersatz für gefunden. Ne? Das ist, oder beziehungsweise geholt. Es gibt so, wie gesagt, du hast eben schon gesagt, so ein paar undrafted Free Agents, die da irgendwie interessant sein sollen. Da habe ich von zwei sehr erfahrenen College-Experten, die ich kenne, den Tipp gegeben, dass hier Christian French von Oregon oder Montez Overton von ECU zwei Spieler sind, die da durchaus sei mal diese Position des Strong Side Linebackers eventuell besetzen könnten. Aber man muss auch eins klar sagen, also die Rolle von Bruce Irvin, die wird nicht 1:1 ersetzt werden, also sprich seine, also er hat ja, sei mal, eigentlich zwei Parts gespielt. Zum einen war er als Pass-Busher tätig in Passing-Situationen, sowie eben als Linebacker und hat da eben, wie gesagt, in den Lauf gespielt oder eben hat den Tight End meinetwegen oder den Running Back aus dem Backfield in der Passverteidigung abgedeckt. Und das wird, sag ich mal, so kein 1:1-Ersatz geben. Also sprich, als Passwasher wurde halt ja Chris Clemens verpflichtet, der oder zurückgeholt. Da könnte ich mir gut aus vorstellen, dass er halt in den Passing Downs als Leo oder wie gesagt aufs Feld kommt und als die Position als Strong Side Linebacker, wenn wir in unserer Base-Formation spielen, die Base-Formation in Anführungsstrichen, da wird sich wahrscheinlich irgendwie Mike Morgan oder auch ein Herr Perkins oder eben, wie gesagt, einer der undrafted Free Agents um die Starterposition bemühen. Weitere Lücke, hast du eben schon gesagt, dass du warst auch verwundert, dass es kein Backup-Quarterback gedraftet wurde oder kein Quarterback generell gedraftet wurde von uns. Da soll jetzt, sagen wir ja, von TCU Boykin ein Kandidat sein, der sich, sagen wir, am Wochenende im Rookie-Minicamp beweisen darf. Und der Quarterback der Oregon Ducks, also Ron Adams, wurde auch noch zu einem Tryout eingeladen. Ja, vielleicht überzeugt einer von den beiden und heute haben wir noch gehört, es wurde noch ein Quarterback verpflichtet, ne, Jörn?
Ja, und zwar ein Undrafted Free Agent von 2015, Heaps heißt er, kommt aus Seattle, also ist quasi, ja, wieder zu Hause. Ich glaube, der war bei den Jets letztes Jahr im Practice Squad und wurde dann wieder rausgeworfen. Also er hat noch keine großen Erfahrungen.
Genau, aber was auch irgendwie bekannt wurde, man hat wohl noch Kontakt zu Travis Jackson. Also eine Wiederverpflichtung von unserem ehemaligen Backup-Quarterback ist da auch noch nicht vom Tisch. Also da wird sich noch einiges tun. Also da können wir sicher sein.
Ja. Dann, was man sich ja fragen könnte mit den ganzen Running Backs, also ich meine, wir haben 3 gedraftet und ich glaube mit Madden von USC kam noch ein Undrafted Free Agent dazu. Mhm. Das heißt, wir haben jetzt Brooks, Collins, Marshall, Michael, Procise, Rawls, Madden, viele Jungs. Deutet das wieder darauf hin, nächste Saison, dass wir uns wieder von dem Passing Game verabschieden und wieder so wie 2013, 14 stärker auf den Run gehen?
Schwer zu sagen. Also erstmal muss man abwarten, wer von denen überhaupt das Roster schafft. Ne? Also und welche Aufgaben die denn auf dem Roster haben. Zum Beispiel der Troy Madden, den du eben angesprochen hast. Also es soll, sei mal, auch Zeit als Fullback sehen. Also wir haben derzeit eigentlich keinen Fullback auf dem Roster. Letztes Jahr hatten wir noch mit Coleman und den anderen, den ich jetzt, sag ich mal, gar nicht mal probiere auszusprechen, weil ich das nicht schaffe. Ihr wisst, wen ich meine. Ja, danke, Jörn. Nein, da muss man echt mal abwarten, wer aus Roster kommt. Deutet es jetzt darauf hin, dass sich das Passing-Game oder wieder eingeschränkt werde? Kann man nicht genau sagen, glaube ich. Also vielmehr deutet für mich darauf hin, dass wir so viele Running Backs gehört haben, dass man probiert, den Abgang von Marshawn Lynch nicht probiert, durch einen Running Back zu kompensieren. Meinetwegen zum Beispiel hätte ja auch irgendwie einen der Free Agents holen können, also meinetwegen ein Ivy oder ein Matt Forte oder wer da alles, sag ich mal, auf dem Markt war oder beziehungsweise vielleicht auch sogar noch auf dem Markt ist. Nee, das möchte man nicht gehen. Man wird, sag ich mal, denke ich, diesen Last, die auf Marshawn Lynch lag, probieren auf möglichst 3-4 Running Backs eventuell zu verteilen. Halte ich für einen guten Weg. Ja, und dann müssen wir mal schauen, wie das sich entwickelt. Also, dass wir, sagen wir mal, natürlich ein Blocking Tight End gedraftet haben, dass wir ein Offensive Tackle oder meinetwegen jetzt als, oder der vielleicht jetzt als Offensive Guard spielen wird, der, sag ich mal, auch seine Stärken im Laufspiel hat. Das deutet natürlich schon darauf hin, dass man vermehrt immer auf ein dominantes Running Game setzen möchte. Das ist, sag ich mal, auch die Philosophie. Das hat auch schon, beziehungsweise Pete Carroll letztes Jahr auch betont, als es halt immer viele Passing Plays gab. Wir sind weiterhin ein Run-First-Team und ich denke, das werden wir dieses Jahr auf dem Feld sehen. Und aber ich halte es nicht für schlimm, wenn wir da, sage ich mal, eine gute Mischung aufs Feld bekommen, die dann vielleicht meinetwegen 55% oder 60% zum Laufen gehen.
Ja, mein Fazit, also ich stimme dir zum Großteil natürlich zu. Vom Papier her bin ich mit dem Draft ziemlich zufrieden. Es gab live beim Draft ein paar Spieler, da war ich überrascht, habe ich ja auch schon erwähnt, zum Beispiel Vanette, Procise, also dass Procise bereits in Runde 3 war als Running Back, insgesamt 3 Running Backs, aber je mehr ich mich damit beschäftigt habe und auch mit den Spielern beschäftigt habe, umso mehr Sinn macht's. Marshawn Lynch war ein Ausnahmespieler, den kann auch ein Rawls vermutlich nicht so leicht ersetzen. Vor allen Dingen keiner der Spieler, die wir bis jetzt im Kader haben, hat eine komplette NFL-Saison als Starter durchgespielt, überstanden. Auch ein Rawls nicht. Von daher kann es ist nicht so eine schlechte Idee, uns da erstmal vollzuladen. Und ja, die werden ja eh stärker beansprucht bei uns als bei anderen Teams. Mal gucken, wer sich am Ende durchsetzt. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir da mit mehr Running Backs in die Saison gehen als andere Teams. Die O-Line hatte Bedarf, der wurde erstmal gedeckt mit 3 Picks, auch wenn unser Kader da von mir aus durchaus noch ein bisschen tiefer besetzt sein dürfte, egal was Tom Cable erzählt. Ja, und insgesamt 2014 waren unsere Picks so lala und die Undrafted Free Agents waren ganz gut. Letztes Jahr war es umgekehrt, da war ich mit den Undrafted Free Agents nicht so zufrieden. Dieses Jahr bin ich eigentlich mit dem Draft und mit den Undrafted Free Agents zufrieden. Ich meine, natürlich, wir müssen jetzt erstmal abwarten, wie es die Spieler machen, ob sie gesund bleiben und so weiter. Ja. Aber von dem, was man jetzt weiß über die Spieler und insgesamt, wie der Draft gelaufen ist, halte ich den erstmal für gelungen und wüsste nicht, was man da großartig besser hätte machen sollen.
Ich denke auch, wir Seahawks-Fans können alle froh sein mit dem Verlauf der Draft. Die Needs wurden adressiert. Wir haben junge Talente auf Roster bekommen. Wir haben viele Picks gehabt in einer der tiefsten Draft-Class seit Jahren. Und jetzt heißt es halt abzuwarten. Ne? Also bis September kann noch viel passieren. Es werden noch, sag ich mal, Veteranspieler, also sag ich mal schon Spieler, die einige Jahre in der Liga waren, die werden von anderen Teams entlassen werden. Und vielleicht gibt es da auch noch eine Chance, dass man sich da nochmal drüber verstärkt. Also da wird, sag ich mal, noch bis September noch einiges passieren und da heißt es jetzt abzuwarten. Ich denke mal, wir können zufrieden sein und alles andere werden wir dann leider erst im September erfahren.
Ich fand es ja übrigens lustig, dass die ganze Liga jetzt so gedraftet hat, wie Seattle immer gedraftet hat, ne? Defense first, wir müssen Defense draften und so weiter und ausgerechnet wir draften dann jetzt fast nur Offense und dennoch nach den ganzen undrafted Free Agents von den Namen, die man so gelesen hat, glaube ich, dass wir auch da relativ gut unsere Defense besetzt haben am Ende.
Ja, das liegt aber auch einfach daran, dass du nicht so viele Löcher in der Defense einfach hast. Also du hast irgendwie, es können halt nur 11 Spieler von uns einmal gleichzeitig auf dem Feld stehen. Und wenn ich mir jetzt halt anschaue, ich wüsste nicht, wo wir jetzt einmal noch so viele Defensive-Spieler reinpressen sollten. Und wir hatten halt einfach die Löcher in der Offense dieses Jahr, also wir brauchen halt Running Backs, wir brauchen halt Verstärkung für die Offensive Line und da, wo man dann halt irgendwie Top-Talente aus der Sicht des Front Office auf Seiten der Defense gesehen hatte, hat man zugeschlagen. Mhm. Und ja, wir hatten irgendwie 10 Picks, davon ging 8 in die Offense und 2 in die Defense. Ja, das war schon eine kuriose Geschichte, was auch irgendwie als stärkste Defensive Draft, sag ich mal, seit Jahren bezeichnet wurde. Aber gut, in John we trust, ne?
2-Minute-Warning, was wir noch sagen wollten.
Jetzt ist es schon wieder soweit, 2-Minute-Warning. Klingt eigentlich so wie unser letztes von der letzten Ausgabe, hat sich ja nichts geändert. Das erste Preseason-Game der Seahawks ist am 14. August bei den Chiefs. Das erste reguläre Spiel der neuen Saison ist am 11.09. um 22.05 Uhr unserer Zeit gegen die Miami Dolphins. Mal gucken, ob es das vielleicht auch im deutschen Fernsehen dann gibt. Wir melden uns vorher auf jeden Fall nochmal bei euch, bevor die Saison so richtig beginnt. Spätestens Ende der Preseason, um eine Vorschau zu machen. Eventuell auch vorher, müssen wir mal gucken, falls es dafür einen Anlass gibt. Ihr könnt uns gerne Fragen schicken oder so, dann können wir eine Fragen- und Antwort-Show zwischendrin machen. Ist ja eine ideale Zeit in der Offseason. Ja. Ja, das war unser Rückblick auf den Draft. Vielen Dank, dass du wieder mit dabei warst, Mario.
Ja, sehr gerne, Jörn. Und wie gesagt, wenn es Fragen gibt von euch da draußen, schickt die uns. Und dann vielleicht machen wir dann so ein kleines Podcast zwischendurch mal. Das wäre doch eine ganz nette Sache.
Ja, genau. Wird es auch nicht so langweilig. Bis dahin, macht's gut. Tschüss und go Hawks.
Go Hawks. Go Hawks. Go Hawks. Go Hawks. Go Hawks. Go Hawks. Go Hawks. Go Hawks. Go Hawks. Go Hawks. Go Hawks.